Ja, vielen Dank, Edgar Wagner, für, wie man neudeutsch sagt, dieses Framing unserer Abendveranstaltung hier, für die Gedanken. Die älteren Anwesenden werden sich vielleicht noch erinnern, dass es in der Friedensbewegungszeit eine Hymne gab von Botz, das weiche Wasser bricht den Stein. Alle haben es durchgejubelt und im Grunde ist Edgar Wagner, das wäre auch die Hymne für ihn, vom Typus her des Datenschützers, auch das weiche Wasser bricht den Stein. Wer genau hingehört hat, waren für einen Datenschützer, für einen Staatsbeamten schon ganz gute Sätze da drin und wir werden einige aufnehmen. Das war als Kompliment gedacht und vor allen Dingen ist es den Referenten in seinem Umfeld nicht gelungen, sozusagen ein paar Formulierungen auszumerzen, was mich besonders freut. Wir haben heute im Grunde bei unserer Diskussion ein kleines Luxusproblem, weil wir unglaublich kompetente Referentinnen und Referenten haben, die alle in ihrem Bereich was wissen. Und ich freue mich ganz besonders, dass auch Herr Kottmann mitmacht, Leiter Medienpolitik Google, was nicht so selbstverständlich ist, dass er sich in eine Gruppe dieser Art bewegt, weil natürlich auch viele Kritiker da sind, umso besser ist das. Und wir wollen eigentlich die verschiedenen Stimmen und die Kompetenzen zum Klingen bringen und später, wenn Sie mögen, auch noch Ihre Beiträge ergänzen, sodass wir ein rundes Bild haben. Und wir haben uns im zweistündigen Vorgespräch darauf geeinigt, dass wir keine großen Parolen heute bringen, sondern wirklich einen Dialog machen und versuchen, die Konfliktfelder, die wir eben gehört haben, wirklich zu verstehen und zu reinterpretieren. Also frei nach Martin Buber, so einen herrschaftsfreien Dialog und alle halten sich daran und das ist kein Problem dann. Wir beginnen mit Herrn Albisch, der kann das unter Beweis setzen.
Ich war beim Vorgespräch nicht dabei.
Ja, ja, gut, aber wir haben mit Ihrem Regierungssprecher telefoniert. Der hat das auf der Autofahrt eben bestimmt sozusagen intravenös vermittelt. Sagen Sie mal, was war eigentlich Ihr Impuls, als Sie für den 5. März in der Zeit im Forum diesen Beitrag lanciert haben, Google ist nicht zu durchschauen, kann man sagen, eine Art politischer Aufschlag, Google-Politik zu analysieren und vor allen Dingen auch Google aufzufordern, zumindest die Algorithmen, also ihr Gold des Unternehmens, öffentlich zu machen. Was hat Sie motiviert?
Mich hat motiviert, dass ich merke, im Jahre 8 nach iPhone, dass in der Art und Weise, wie ich Medien nutze, sich dramatisch etwas verändert. Wie ich als Teil einer Gesellschaft, als ganz schlichter Konsument mich daran gewöhne, dass es einen ersten Ansprechpartner für Informationen gibt, der nicht mehr derselbe ist wie vor dieser, nennen wir es mal, iPhone-Welt. Ich zunehmend in meiner Bequemlichkeit als demokratischer Bürger dabei bin, notwendige Bestandteile, die eine Demokratie braucht, nicht mehr genauso präzise und geschärft zu leben, wie man es vielleicht machen müsste. Ich sehe das bei mir, ich erlebe, und Google ist immer nur Chiffre. Kollege neben mir ist ja schon ganz in Sorge, was heute Abend mit ihm passiert. Google ist immer nur eine Chiffre dafür, wo übergeben wir eigentlich unsere eigene Verantwortung. Ich tue mich extrem schwer, so nett sich das so anhörte, mit diesem Begriff die Politik. Ich weiß immer gar nicht, was das ist. Also, Sie sind alle so viel Politik, wie ich Politik bin. Na, und am Ende kriegen Sie immer die Politiker, die Sie verdienen.
Die Ansammlung der Akteure, die Verantwortung.
Ja, aber ich glaube, es beginnt erstmal bei mir selber und deswegen fand ich das in dem Artikel auch ganz wichtig zu beschreiben, wo komme ich eigentlich her und wie habe ich das vor Jahren gemacht. Okay. Und wie kann es sein, und das erlebe ich bei mir genauso wie bei meinen Kindern, dass diese Institution Google für mich es geschafft hat, ein ganz neutraler, objektiver Bibliothekar allen Wissens dieser Welt zu sein.
Wo ist das Problem dabei?
Das Problem ist dabei, wenn ich mich daran gewöhne, merke ich nicht, dass es vielleicht an einem Punkt nicht mehr stimmt.
An welchem?
Ja, genau. Das ist genau der Punkt, an dem wir sind. Wo bemerke ich das? Wo bemerke ich das? Ich bemerke es bei Herrn Berlusconi irgendwann als Italiener, dass da ein Problem ist. Wie bemerke ich bei Google genau, als in der Art und Weise, wie ich Medien nutze, dass das, was ich scheinbar als transparent aus diesem Riesen, ich meine, ich kann ja viel mehr zugreifen, als ich 1995 jemals zugreifen konnte. Also eigentlich verbessert sich doch meine Welt dramatisch. Aber ich werde viel weniger autonom in der Art und Weise, wie ich damit umgehe. Ich verliere demokratische Fähigkeiten. Und möchte gerne, dass wir so eine Debatte tatsächlich mehr mit uns als in so einer, die bösen Googles greifen uns jetzt an, mit uns führen und sagen, ist uns eigentlich bewusst, dass das, was da passiert, beginnende Unterordnung unter ein System, das wir nicht mehr verstehen, bedeutet, das so lange wunderbar funktioniert, wie diese Google, Facebook oder wie sonst wie genannte Welt, eine ist, die das nach idealsten Algorithmen organisiert. Blöderweise erkenne ich aber nicht, wann die den Algorithmus ändern und ich nur noch die Dinge bekomme, die Herr Google mir mitteilen möchte.
War das damals politisch mutig von Ihnen?
Nein, gar nicht.
Die Referenten, die Bedenkenträger haben Sie nicht umsingelt und haben gesagt, du gehst da ein Thema rein, was doch eigentlich ein Wohlfühlthema ist. Es gibt so viele Kunden, die toll mit Google auskommen, die das super gut finden.
Ich finde das auch super gut. Also nochmal, ich nutze dieses jeden Tag. Ich wache damit aus. Das Erste, was ich mache, ich gucke mir Google News an. Ja. Und das Letzte, was ich mache am Tag, ist, dass ich das ebenfalls nochmal gucke. Daneben nutze ich alle diese Plattformen. Ich bin in einem Transformationsprozess als Bürger. Mhm. Und wir brauchen, glaube ich, Punkte in der Gesellschaft, in dem gesellschaftlichen Diskurs, zumindest mal das zu erkennen, dass das so ist, um dann Antworten zu geben, wollen wir das eigentlich so? Wollen wir darauf angewiesen sein, dass diese Google-Welt das schon irgendwie so macht, dass sie uns nicht manipuliert? Mhm. Oder brauchen wir einen Punkt, wo wir sagen, da braucht es mit dem bösen Wort eine staatliche Regulierung, was nichts anderes heißt als eine demokratische Gesellschaft versichert sich, dass die Manipulationsgefahr jedenfalls rechtzeitig bemerkt wird.
Das heißt, Sie sind Heavy User von Google und Ihre Forderung, dass Google die Algorithmen offenlegen soll, haben Sie das wirklich ernst gemeint?
Ich schreibe generell Dinge, die ich völlig schwachsinnig finde. Und deswegen.
Nein, aber ich meine ernst gemeint im Sinne, weil es eine sehr weitgehende Forderung ist. Es ist ungefähr so, wie wenn Sie von Coca-Cola erwarten würden, dass Sie Ihre Rezeptur veröffentlichen.
Deswegen habe ich auch geschrieben, so weit offenlegen, dass Sie Ihre keinen Wettbewerbsnachteil dadurch haben. Aber darüber mit Ihnen zu diskutieren, wie genau, liebe Freunde von Google, liebe Freunde, die Ihr Algorithmen in dieser Welt nutzt, wie funktioniert dieses System? Und zum Beispiel, wäre es nicht klug, einen Beirat von NGOs daneben zu stellen und zu sagen, lasst uns das miteinander in einen transparenten, beobachtbaren Prozess führen. Was verspreche ich dagegen, wenn ihr denn so toll seid, wie ihr behauptet? Okay. Und lasst uns das immer wieder gesellschaftlich evaluieren, was dort passiert. Das würde mich schon sehr, sehr interessieren, wie Sie das, ich meine, die Offenlegung des Algorithmus als technisches Produkt, das ist für den gesellschaftlichen Diskurs genauso spannend wie die Offenlegung des Versicherungstarifs meiner Versicherung, versteht da auch kein Mensch. Sondern wie organisiere ich den Prozess, den Diskussionsprozess, dass Google sieht, diese Gesellschaft lässt sie nicht alleine gehen. Denn bei aller Regulierung, die ich da organisiere, wenn die Menschen am Ende alle so sind, wie ich es dabei bin zu werden, dass mir das Piepschnurz egal ist, dann kann Politik in Brüssel, in Berlin oder sonst wo in der Welt so viel regulieren, wie sie will. Dann geben wir alle unsere Daten denen freiwillig, dann fressen wir all das, was sie bekommen. Also wir müssen schon bei uns anfangen, um eine Erwartungshaltung zu haben als Gesellschaft, um überhaupt als Marktteilnehmer Albig dem Produzenten zu zeigen, da habe ich eine Schmerzgrenze.
Herr Kottmann, darum wird's gehen. Können Sie diesen bescheidenen Wunsch von Herrn Albig nicht einfach erfüllen?
Selbstverständlich. Zunächst nochmal vielen Dank an Herrn Wagner für den stimmungsvollen Auftakt.
Selbstverständlich haben Sie gesagt.
Ernsthaft.
Ach so.
In den Ausführungen von Herrn Albig habe ich zwei Sachen wahrgenommen. Und sicherlich beide auch berechtigte Anliegen. Das eine ist das eigene veränderte Verhalten des Nutzers und der Wille zu hinterfragen. Der Wille, möglicherweise Bequemlichkeit aufzugeben, wenn man sich unwohl fühlt, und ein grundsätzliches Unbehagen. Was mir fehlt, ist die Frage, was sind denn die Alternativen? Denn die Alternativen gibt es, beziehungsweise die Beantwortung der Frage, wenn ich ein Gefühl habe, dass das alles nicht so richtig ist oder das Gefühl habe, es könnte sich irgendwann zum Nachteil verändern, über eine Suchmaschine zu geben, dann kann ich genauso gut über Yahoo gehen oder ich kann bei vertikalen Suchen genauso gut über Amazon gehen, ich kann genauso gut über kleine Suchmaschinen gehen, die alle auch alternative Algorithmen anbieten. Ja? Oder ich kann hingehen und sagen, ich möchte, um nicht in einer selbstreferenziellen Blase letztlich meine eigenen Suchergebnisse, die übrigens nur einen sehr geringen Teil letztlich in der Suchmaschinenauswertung ausmachen, dann kann ich diese Signale natürlich auch rausstellen oder auf
das den, ist jetzt den, so ein bisschen das rhetorische Muster einer Bibelstunde beim Evangelischen Kirchentag. Neue Fragen aufwerfen und so weiter, diffundieren.
Ja, wenn Sie mich sagen Sie kommen lassen, kann ich auch zu dem
Teil kommen. Ich würde nur gerne einfach nur von der Dramaturgie diese Antwort haben, weil das ist ja ein ganzer Zeitartikel mit den Algorithmen. Können Sie das machen? Haben Sie es intern diskutiert, dass Sie das rausgeben oder unter Obacht einer
NGO? Wir geben doch schon jede Menge raus, das muss sich nur mal jemand angucken. Wir haben über den Webmaster-Blog für die Spezialisten umfangreichste Informationen, wenn wir Änderungen, und das sind weiß nicht, bis zu 500, 600 Änderungen im Jahr des Algorithmus, die wir im Übrigen auch dafür machen, damit keine Manipulation des Suchalgorithmus und damit eine Verfälschung der Suchmaschine herstellen kann. Darüber berichten wir regelmäßig und für die großen Änderungen berichten wir auch tatsächlich nochmal aktiv über die Presse und den Blogs, weil die Webmaster dort an die Programmierung gehen müssen.
Ja, das ist gar nicht das Problem.
Der zweite Punkt ist, das kann natürlich der Normalmensch, da haben Sie vollkommen recht, nicht ohne weiteres verstehen. Das ist mehr auch ein Buch mit 7 Siegeln. Wenn Sie da noch Fragen haben, können Sie natürlich mit den Experten bei uns noch sprechen. Da gibt es auch Live-Schalten, wenn man das möchte, und da gibt es auch Videos dazu. Aber wir haben auch für die Normalnutzer, weil wir das Bedürfnis genauso gesehen haben, eine Informationsseite eingerichtet. Wenn Sie bei Google eingeben oder bei Yahoo eingeben oder bei Bing eingeben, wie funktioniert die Google-Suche, dann werden Sie auf genau diese Seite kommen. Da haben wir den Prozess der Algorithmusentwicklung, auch der Änderungen beschrieben. Da haben wir grundsätzliche elementare Rangfolgekriterien dargestellt und die sind auch übrigens öffentlich. Und es gibt auch ein öffentliches Rangfolgekriterienbuch zur Qualitätsmessung. Okay. Das hat 20, 30 Seiten. Also die Informationen, die sind bereits da.
Wir spiegeln das zu Frau Kurz, weil sie ist sozusagen der Informationsjoker. Stimmt das? Ist die Google-Transparenz nicht das Thema? Ist keine Herausforderung für die Community, für die Leute, die sich interessieren. Stimmt das, was er gesagt hat? Kann man das so?
Man muss schon in den letzten Jahren deutlich konstatieren, dass sich der Konzern nicht unbedingt nur in Europa, auch international insofern öffnet, dass man sehr viel mehr Informationen bekommt und gibt einen standardmäßigen Transparenzbericht, der uns vollkommen deutlich macht, inwiefern sozusagen und welche Informationen aus welchen Gründen weggefiltert werden. Ja, welche rechtlichen Regelungen er zu erfüllen hat in diversen Ländern, wo er auch Diktaturen entgegenkommt, also etwa in China. Da gibt es schon deutlich mehr Informationen als früher. Letztlich, was Herr Albig sagt, ist ein Offenbarungseid. Also er ist ja quasi ein Opfer dieses Konzerns. Er redet über sich und seine sozusagen Bedürfnisse und die Änderungen, die er bemerkt. Aber niemand erwähnt hier sozusagen ja die Aufgabe, die er originär hätte, nämlich sich die Gemeinwohlfragen zu stellen und sich also größere Fragen zu stellen. Alle rufen immer gern nach der Politik und Google hat sich in den letzten Jahren daran sehr stark orientieren müssen. Denn wir haben ja etwa die amerikanischen Politiker, die den Internetkonzernen in ihrem Land sehr klar gemacht haben, wo der Hammer hängt. Ich meine, sonst könnte die NSA die Daten da nicht kriegen. Also ich bin doch ein bisschen enttäuscht einerseits die Wehklagen, aber das offensichtliche Bekennen zu einer Abhängigkeit und auch zu einem bisschen technischen Ahnungslosigkeit.
Wir kommen noch zur politischen Verantwortung von Medienpolitikern, wollen nur erstmal nur Google und die anderen Akteure ein bisschen abklären. Sie haben Gemeinwohlfragen im Zentrum. Können Sie ganz kurz skizzieren, was Sie damit meinen? Wo ist das Gemeinwohl verletzt?
Ich glaube, es ist den meisten Menschen mittlerweile, also genau wie Herrn Albig, er beschreibt es ja auch sehr gut, quasi ins Bewusstsein gerutscht, dass es hier um zentrale Fragen des Wissens und der Macht geht. Nicht zuletzt der NSA-Skandal ist ja genau das auch. Aber eben auch, wie können wir darauf zugreifen, als Gesellschaft, als Schulen, als in der Akademie. Und die sind natürlich in zentraler Weise von Entscheidungen in einem Konzern, der sich für Politik letztlich nur interessiert, wenn ein Stück des Marktes beschnitten wird. Also, so läuft es derzeit. Natürlich warnen wir da irgendwie 10 Jahre vor und jetzt ist das Kind quasi im Brunnen gefallen und jetzt lamentieren alle.
Herr Blumkopf, wie würden Sie das ergänzen? Wo sehen Sie, wenn Sie ein Problem beschreiben, die Macht von Google erstmal? Wir kommen zu anderen später. Wo würden Sie das ergänzen zu dem, was der Ministerpräsident gesagt hat? Wo sehen Sie die Agenda, die Problemstruktur?
Ich glaube, ich würde die Gefahr nicht so sehr im Algorithmus sehen und in der möglichen Steuerung der Gesellschaft durch eine Veränderung des Algorithmus. Denn Google funktioniert nur dann, wenn es nutzbare, größtmöglich nutzbare, transparente Suchergebnisse aufwirft. Sonst funktioniert es nicht mehr. Sonst würde eine andere Suchmaschine besser funktionieren. Die Frage natürlich für uns ist, was passiert denn da noch? Denn Google ist ja nicht fertig und die digitale Revolution ist nicht fertig, sondern wir sind gerade erst am Anfang. Also was kann so ein Konzern, der eine solche Datenfülle beherbergt, was kann er damit noch machen? Und das bereitet natürlich jedem, der von uns irgendwo arbeitet, Unbehagen. Was kann ein solcher Konzern, in dem der CEO sagt, okay, jetzt nehmen wir uns mal das Reisesegment vor, was kann ein solcher Konzern plötzlich anrichten? Und zwar möglicherweise sogar durchaus im positiven Sinne, dass ein Branchenbereich aufgebrochen wird, der bisher total abgeschottet war. Und alle Konsumenten jubeln. Endlich kommt da jemand und macht das transparenter und besser. Und kostenlos. Und natürlich hängen dann wiederum auf der anderen Seite Schicksale dran. Ja? Also Arbeitnehmer, die sich neu umorientieren müssen, die was Neues lernen müssen und so weiter. Das bereitet uns Unbehagen. Uns bereitet auch Unbehagen, dass überhaupt ein Konzern, der ja letztlich gesteuert wird von einem kleinen Gremium, über eine solche Datenfülle verfügt. Das ist ganz normal. Ja? Und wir als Medien gucken natürlich erst recht kritisch auf solche Einheiten. Wir gucken kritisch auf die großen multinationalen Konzerne seit eh und je. Ja? Da, wo sich Macht, wo sich wirtschaftliche Macht akkumuliert, da gucken wir kritisch hin. Deswegen werden Google und Facebook die Kritiker auch nicht los. Aber nochmal, wo das Ganze hinführt, was am Ende wirklich dabei herauskommt, wissen wir im Moment überhaupt noch. Es bereitet einem nur Unbehagen und es ist einem so ein bisschen unheimlich.
Sie akzentuieren quasi Marktmacht, Herr Lauer. Sie sind der Pirat im Axel Springer Verlag und müssen ja auch dann Papiere schreiben. Wie würden Sie aus Ihrer Erfahrung bisher sehen, die Grundfrage, wo die Gefahrenpotenziale von Google erstmal sind?
Ja, also erstmal, weil jetzt so viele Leute auf Herrn Kornmann irgendwie draufhauen.
Nee, wir hauen nicht drauf.
Ich als Teilnehmer dieser Diskussion empfinde ich es so. Ich würde es mal gerne, was heißt die Gefahren? Also das Problem ist doch folgendes. Es gibt das Internet und das Internet bietet ganz viele tolle Dienstleistungen und Möglichkeiten, die wir alle nicht mehr missen wollen. Das ist ja jetzt klar, das haben wir kapiert. Ja? Also bevor ich beim Arzt war, habe ich in der Wikipedia schon mal nachgeguckt, was ich haben könnte. Und dann gehe ich zum Arzt und sage so, hier, ich könnte das und das haben. Und dann ist er natürlich total genervt. So. Wir sehen also, es gibt einen Verlust von Herrschaftswissen. Es werden Geschäftsmodelle zerkloppt. Da beschweren sich dann natürlich andere Unternehmen, so wie Axel Springer. Ne? Also wir finden das jetzt doof, dass wir mit Google auf dem Werbemarkt konkurrieren. Ist halt so. Aber ich denke, man muss diese Debatte dann, und das ist dann die Debatte über die Gefahren, viel nüchterner führen. Weil wenn wir anfangen, diese ganzen Konzerne so zu mystifizieren, ja, wird es halt sehr schnell sehr emotional und sehr schnell wissen wir dann nicht mehr, worum geht's denn eigentlich? Also sagen wir, okay, Google, Facebook, Amazon, Airbnb, Uber, wie sie alle heißen, sind ein neuer Typus von Unternehmen, die eben anders funktionieren. Manche sprechen von Überwachungskapitalismus, weil sie eben Daten benutzen, diese verarbeiten. Manche sprechen von einem Plattformkapitalismus, also zum Beispiel Uber und Airbnb. Also Airbnb ist die größte Hotelkette der Welt und besitzt aber überhaupt gar keine Hotels. Und dann machen sich auch Firmen wie Uber, die ein sehr großer Taxidienstleister ist, einen sehr schlanken Fuß, indem sie sagen, naja, wir sind ja gar kein Taxiunternehmen, wir stellen hier einfach nur den Kunden und den Verbraucher, bringen wir zusammen. Ja. Da ändert sich viel. Okay. Ja, ich will das nur sagen, ja, weil, und dann kommt nämlich jetzt die Frage, was macht Politik? Aufgabe von Politik wäre es, an dieser Stelle zu gucken, was verändern diese Unternehmen an der Gesellschaft durch ihr neues Geschäft? Finden wir das gut als Politik? Finden wir das nicht gut? Und wollen wir jetzt was daran ändern oder nicht? Okay. So, und dann wird es eine einfache
Debatte. Okay, ich wollte nur liquide eingreifen und von Ihnen persönlich Lauer wissen, ob Sie, was Sie persönlich gefährlich finden oder
ja,
Sie
plural. Ach so, was ich, ja,
ja gut, was Sie ich, relevant finden, das wäre ja, ganz gut.
Was ich für mich relevant finde, ist natürlich die Frage, und das klang ein bisschen bei Herrn Albig an, aber um es mal abstrakter zu formulieren, diese Unternehmen bestimmen immer mehr in einem sehr hohen Maße, wie sich unsere Realität zusammensetzt. Ja, also wenn ich über Facebook Nachrichten konsumiere und ich dann eben von verschiedenen Algorithmen und das Wort Algorithmus leitet auch vielleicht ein bisschen fehl. Ne? Also 1+1=2 ist auch ein Algorithmus. Ja, also man muss das auch mal ein bisschen runterbrechen. Ich kriege von einer Maschine irgendwie gesagt, was finde ich interessant, was finde ich nicht interessant, und es bildet sich eine Filterblase. Ja? Irgendwelche anderen Maschinen gucken sich meine Daten im Internet an. Daraufhin wird dann gesagt, okay, du kriegst diese Gesundheitsversicherung, diese Krankenversicherung oder diese Versicherung. Das ist die Welt, in der wir uns hin bewegen, was aus, sage ich mal, verbraucherschutzpolitischer Sicht ein Rückschritt ist, weil wir als Verbraucher auf einmal nicht mehr wissen, aufgrund welcher Datensätze, die ja auch falsch sein können, entscheidet denn da jetzt irgendeine Maschine irgendwas über mich? So, das heißt, es gibt so gläserne Decken, Und da ist natürlich der Wunsch nach algorithmischer Transparenz, was Herr Albig formuliert hat, klar, aber das stimmt genau das, was der Kollege von Google gerade gesagt hat. Man könnte den wahrscheinlich sofort veröffentlichen und die Leute würden auch nicht besonders schlauer draus werden. Und der Witz ist, ohne die Datenbank von 10, 20 Jahren Google-Suche, auf die der Algorithmus zugreift, ist es dann wieder nur halb so viel.
Aber ich habe richtig verstanden in Zusammenfassung, was auch Wolfgang Michael im Freitag schrieb, eigentlich ist Axel Springer und Co. ein bisschen auch fasziniert von dieser unglaublich intelligenten Marktleistung von Google.
Ja, also sagen wir mal so, ich weiß jetzt gar nicht, was die Marktbewertung von Google im Moment ist. Sie setzen 60 Milliarden Dollar im Jahr alleine mit Werbung um. Springer setzt deutlich weniger im Jahr mit Werbung um. Natürlich finden wir das beeindruckend als Unternehmen, diese unternehmerische Leistung, klar. Ja.
Okay, gut. Frank A. Meyer, man kann sagen, so ein bisschen wie der Max Frisch der Jetztzeit, nur ein bisschen milder hier in Berlin. Ihr Unternehmen, was Sie mitvertreten, Ringier, ist aber auffällig, dass Ringier sich unglaublich scharf immer absetzt von dem Mythos des Internets und von den gewaltigen Ressourcen, die da ausgehen. Tangiert Sie die Debatte mit Google gar nicht so deswegen?
Doch, doch, die haben wir, aber als Schweizer sind wir sehr republikanisch. Wir dämonisieren etwas weniger. Das finde ich sehr wichtig, weil dämonisieren führt ja zu Ohnmachtsgefühlen. Und Ohnmachtsgefühle sind nun das Letzte, was man gegenüber dieser Macht haben sollte. Man sollte eigentlich Machtgefühle haben des Demokraten, des Citoyens, der sagt, das bringen wir ins Gesetz. Ja. Nicht? Und übrigens, nicht nur wir bringen es ins Gesetz, wir setzen das Gesetz durch, das es heute schon gibt. Denn das ist ja die Pointe, dass es geht gar nicht um Google, es gibt andere. Google ist so ein Symbolbegriff, weil es größte, mächtigste ist. Übrigens gibt es, Entschuldigung, Herr Albig, auch diese Unterwerfungsrhetorik der Politiker. Die böse Politik, haben Sie gesagt. Wieso ist eigentlich die Politik böse? Wie kommt Ihnen das in Sinn? Und dann, Google hat ja auch was Gutes. Seien Sie doch ganz einfach republikanisch selbstbewusst. Wir regulieren das. Wir sind die, die in der Demokratie die Macht haben. Es gibt sie noch, die Demokratie. Wir setzen sie durch. Im Übrigen geht es doch darum, Sie wissen sicher aus der Schule, sogar aus der Grundschule noch, es gab die erste Eiszeit und die zweite Eiszeit und dann gab es die Steinzeit und die Bronzezeit. Und punkto Google haben wir jetzt die Kita-Zeit. Es ist ja auch das Ganze, wenn Sie diese Erlösungsbotschaft ein bisschen angucken und diese Wallfahrten nach Silicon Valley, das ist ja das neue Jerusalem auf dem Berg. Früher war es die USA selbst, jetzt ist es Silicon Valley, nicht? Das ist auch alles irgendwo, wenn Sie das sehen, auch ein bisschen kindisch. Ja. Man kann auch lachen, nicht? Ja, wissen Sie, ich bin übrigens einer, der nicht auf, ich habe das Ding auch, ich gehe morgen, schaue ich nicht auf das Apparätchen, sondern ich gehe runter und hole um 6 Uhr, nachdem ich schwimmen gegangen bin, dafür will ich gelobt werden, ich gehe dann um 6 und hole die neue Zürcher Zeitung. Und ich bin nun, weiß Gott, nicht desinformiert, ich habe das Gefühl, ich bin informiert. Und wenn Sie diesen Kinderkreuzzug, der da stattfindet, ein bisschen durchschauen, dann ist das auch alles einfach etwas, was wir in den Griff kriegen werden. So wie wir die Finanzwirtschaft sukzessive in den Griff kriegen. Ja, als Schweizer weiß ich nur, was die globalisierte Finanzwirtschaft... Lassen Sie das ich noch sagen.
Weil die Projekte sind so gut, die wollen nicht alle auf einmal abzünden, oder?
Nein, ich will Ihnen sagen, das Erste war... Keine Regulierung der globalisierten Finanzwirtschaft geht übrigens in eins. Die globalisierte Finanzwirtschaft und die digitale Wirtschaft haben sehr viel miteinander zu tun. Die Globalisierung der Finanzwirtschaft war nur aufgrund der Digitalisierung möglich. Das Erste war, wir regulieren nicht. Das Zweite war Selbstregulierung. Und das Dritte war dann Regulierung. Und das ist das ganz, ganz Wesentliche, dass wir die Dinge regulieren, ins Recht nehmen, dass wir... Als Journalist werde ich also auf Google da vermarktet. Das finde ich nicht gut. Ich möchte ein NGO, ich möchte Journalisten sagen, ich will dafür bezahlt werden. Wenn diese Dienste zahlen müssen für das, was sie von uns abgreifen, wird die Sache schon ganz anders. Und das lässt sich ja machen. Die sind ja so extrem intelligent mit ihrer künstlichen Intelligenz, dass das ein Klacks ist, dies zu organisieren. Also bitte sehr, wegkommen von der Dämonisierung, okay. Ein Selbstbewusstsein der Demokraten, okay. Und ganz kühl mit denen umgehen. Ich will auch nicht gehört haben, dass wir in ihre Veröffentlichungen Vertrauen haben sollen. Ich habe kürzlich geschrieben, der Bundesnachrichtendienst Deutschlands und der Schweizerische, die Chefs, die sind nette Kerle, die möchte ich vielleicht als Paten meines Enkels, aber in ihrer Funktion genießen sie null Vertrauen. Es gibt null Vertrauen in die Leute in ihrer Firma. Wo Macht ist, hat der Demokrat kein Vertrauen. Er hat Misstrauen und sagt, ich will Kontrolle. Dann hat er Vertrauen in die Demokratie, die kontrolliert.
Okay, vielen Dank. Ich glaube, mit dem Max-Frisch-Vergleich habe ich nicht übertrieben. Herr Kottmann, jetzt sind Sie dran. Man hat den Eindruck, wenn Sie zu den einzelnen Aspekten mangelndes Vertrauen, dubiose, fragwürdige Geschäftsmodelle, man weiß nicht, wo sie hinkommen, plus die Gemeinwohlverpflichtung. Wenn Sie zu diesen drei wesentlichen Aspekten was sagen, fühlen Sie sich gut verstanden von den Kritikern?
Also, Kinderspiel auf dem Panel hier heute. Also erstens, ich antworte mal direkt aus dem Jammer. Ich habe noch nicht ganz verstanden, was denn reguliert werden will. Wollen Sie die Digitalisierung zurückregulieren oder was ist Ihr globaler Ansatz, das Unbehagen in Regulierungsnotwendigkeiten auszudrücken? Was mir in dieser ganzen Debatte fehlt, muss ich ehrlich sagen, Herr Wagner, das hat mir auch im Impulsvortrag gefehlt, etwas mehr als dieses unspezifische Unbehagen und was ist dann? Ja? Wenn es irgendwo ein Problem gibt, was tatsächlich so relevant ist, dass es eine angemessene, wohlbemerkt angemessene Regulierung erforderlich macht, dann muss man das analysieren, benennen, gegen anerkannte Staats- oder Gesellschaftsziele gegenlaufen lassen und gucken, ob da eine Regulierungsnotwendigkeit da ist. So funktioniert Regulierung. Regulierung funktioniert
die
nicht
Beiträge
dadurch.
Der Vorräte haben
Regulierung
Sie wahrgenommen.
Funktioniert nicht dadurch, dass man jetzt sagt, ja, wir fühlen uns hier so ein bisschen unwohl und so weiter, sondern dann muss man den Punkt tatsächlich benennen und dann muss man gucken, ob da tatsächlich auch was zu machen ist. Also okay. Das ist der erste Punkt. Und dann sagen Sie, Herr Mayer, jetzt werden die Dinge so, Ihre Werke so ins Netz gestellt und abgegriffen.
Sie machen ein Geschäft
damit. Haben Sie das veröffentlicht auf dem Internet oder haben wir das veröffentlicht, was Sie da geschrieben haben?
Ich veröffentliche dort,
ja, wir veröffentlichen aber doch nichts, Herr Mayer.
Ich bin ja auch kein Idiot, also tun Sie nicht so. Ich weiß, dass man über Sie den Zugang kriegt und mit dem machen Sie das Geschäft und das soll bezahlt sein, schlicht. Die Regulierung heißt Transparenz. Das heißt, dass die Daten, die ich gebe, wenn ich bei Nespresso bin, ich zahle immer bar. Also ich sage, meine Daten sind so viel mehr wert als Nespresso. Ja, ich gebe die nicht Nespresso. Ich habe gesagt, sag denen, ihr müsst mir 10 Jahre lang Nespresso gratis geben für meine Daten, die ich mit der Kreditkarte gebe. Nicht? Also ich gebe keine. Diese Daten, wenn ich sie gebe, will ich bezahlt. Und ich will bestimmen, wo sie hinkommen. Das sind Regulierungen. Ich will genau wissen, was wird damit gemacht. Sie müssen mich und andere nicht Sie. Nehmen Sie es nicht persönlich. Die müssen mich fragen. Die müssen mich fragen, dürfen wir diese Daten benutzen für dies und jenes und das. Das wird kommen. Wir sind in der Kita-Zeit. Das ist das Beruhigende. Gut. Wir sind fasziniert. Wenn ich das noch sagen darf. Als meine Eltern, sehr arme Leute, den ersten Fernseher kauften wegen einer Olympiade, glaube ich, war es, da saßen wir die ganze Zeit vor dem Fernseher. Wir haben immer geschaut, es war wurscht, was es war. Es hat sich bewegt. In dieser Zeit sind wir doch heute. Und die Menschen werden sich emanzipieren davon. Und sie werden das Nützliche, da ist sehr viel Nützliches, das mache ich auch, aber das ist keine Unterwerfungsgeste. Sonst halte ich gar nichts von diesen Leuten. Das ist Erich Schmidt, ich möchte mal einen wirklich intelligenten Satz von ihm lesen. Aber naja, das ist einfach eine Sache, mit der wir die Gesellschaft zu gestalten haben in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Und das ist wunderbar, was Herr Müller-Blumenkron gesagt hat, wir wissen nicht, wo es hingeht. Wenn wir nicht wissen, wo es hingeht, zeigt ja das schon, was für eine Macht da ist. Und wir müssen wissen, wo es hingeht. Es muss bei uns ankommen und wir reglementieren es, wenn es nötig ist. Das ist ganz klar. Reglementieren heißt immer, wenn es nötig ist. Ich war selber Unternehmer und Vorstand. Ich bin gegen Wirtschaftsreglementierung, die nicht nötig ist.
Okay, Frau Kurz, es gab ein Missverständnis. Vielleicht können Sie die Klärungsenergie hier in die Runde reinbringen.
Ich würde mich gerne bemühen.
Die Klärungsenergie, dass Sie Herrn Kottmann vermitteln, warum es einen Regulierungsgrund gibt. Weil er sagt, er kann aus dem bisher Gesagten das nicht ableiten. Vielleicht versuchen Sie das nochmal ihm sozusagen transparent zu machen und dann kann er nochmal reagieren.
Na, da kann man, könnte man jetzt lange aushören, aber ich würde sozusagen nur in Grundzügen umschreiben. Es gibt ja einen Grund, warum wir nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa gewisse Grundsätze haben, die mir scheinbar bei einigen in Vergessenheit geraten sind, nämlich den Grundsatz der Datensparsamkeit, den Grundsatz der Zweckbindung, dass man nicht einfach Daten erheben kann und die verarbeiten, wie man lustig ist. Also Grundsätze, die wir lange haben, auch in Europa seit 1999, in Deutschland sehr viel älter. Und daran binden sich natürlich auch konkrete politische Forderungen, etwa die Frage, wer darf aus welchen Gründen ein Menschenprofil bilden? Was ist ein Menschenprofil juristisch? Ja, wie geht man damit um, dass sich Europa entschieden hat, gewisse Abkommen zu schließen, dass dann einfach über ganz andere Rechtsräume wie etwa die USA gehen dürfen, unter welchen Bedingungen? Ja? Solche ganz konkreten Fragen. Die Forderungen sind uralt. Es schon als es im Bundestag noch keine iPads gab, waren die auf dem Tisch. Es ist nur natürlich sehr verspätet, jetzt erst eine politische Diskussion. Und ich fürchte, ich habe keine gute Nachricht für die Verlage. Meine Befürchtung ist, dass wir eben nicht diese Generation haben, die ist derzeit 27 Jahre. Wenn man das mal statistisch errechnen will, dann würde es die Verlage so nicht mehr geben, weil selbstverständlich und im Übrigen auch ein Teil der Banken ist die Potenz der großen Internetkonzerne halt enorm hoch. Und sie werden bestimmte Märkte übernehmen. Das ist ja teilweise auch schon geschehen. Ja. Insofern, da ist die Regulierung doch relativ klar, die man machen müsste.
Herr Koltmann, ist das für Sie nachvollziehbarer jetzt?
Dafür war es immer schon. Also, dass es hier einen Datenschutz gibt in Deutschland, ist mir wohl bekannt und auch viele andere Gesetze. Und an die müssen wir uns übrigens auch halten. Das ist eine ganz interessante Botschaft, wenn man von der Prämisse ausgeht, die ich ja aus dem Lessing-Zitat ein bisschen abgeleitet habe, das Internet sei ein rechtsfreier Raum. Das ist natürlich mitnichten und das ist auch für uns nicht und auch für kein anderes Unternehmen, egal wo es herkommt. Das ist, glaube ich, wichtig zu wissen. Und das bezieht sich dann tatsächlich auch auf die datenschutzrechtlichen Grundsätze, die wir entweder qua Vereinbarung bei noch nicht getesteten Modellen, wie beispielsweise die seinerzeit auch sehr, sehr emotional geführten Video-Debatte, wo wir gesagt haben, okay, wir setzen uns jetzt mit dem Hamburger Datenschutzbeauftragten hin und schauen, und zwar über die gesetzliche Anforderung, die bislang unklar ist, hinaus, wie wir tatsächlich zu einer befriedigenden Lösung kommen können. Ob das jetzt die beste war, mag dahingestellt sein, aber das ist zum Beispiel ein Aspekt dabei. Sie werden vielleicht gesehen haben, wenn Sie über die Google-Suche in den letzten zwei Tagen gegangen sind, dass wir auch dort neue Einwilligungsmöglichkeiten und eine sehr große und breite Aufklärungskampagne direkt auf unsere Suche geblendet haben. Das sind alles Sachen, die wir machen, eben weil wir uns an diese Grundsätze halten. Was mich interessieren würde, ist, was denn jetzt darüber hinaus fehlt. Ja? Wenn ich sehe, dass wir ein Wettbewerbsverfahren in Brüssel haben, dass wir ein Wettbewerbsverfahren in den USA hatten, das entschieden worden ist, und zwar dergestalt, dass man sagt, wir sehen hier keinen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung, dann frage ich mich, wo darüber hinaus noch Elemente notwendig werden, wenn das Verfahren noch nicht mal beendet ist. Ist das dann ein Bestellergebnis oder ist es tatsächlich ein justiziables Recht, das auch durchgesetzt wird? Man muss es nur einmal zum Ende kommen lassen. Ja? Und im medienpolitischen Bereich, denke ich, ist die Diskussion offen. Wir haben eine sehr starke Transformationsphase jetzt. Wir haben eine echte Konvergenz, wo man jetzt anschauen muss, was gebraucht wird. Es ist vieles besser geworden, die Vielfalt und die Kapazitäten zur Erlangung dieser Vielfalt sind größer geworden. Wir haben nicht mehr nur noch einen Kabelkanal mit 34 Kanälen oder Ähnliches, sondern eine ziemlich große Vielfalt an Anbietern und Angeboten und macht den Zugang dazu. Und welche Rolle jetzt der Einzelne da spielt, das muss man sicherlich erstmal diskutieren. Aber dann kommt man auch zu konkreten Ergebnissen, die dann abgeleitet werden können in, das geht schon, das macht der Markt. Die Monopolkommission hat übrigens gesagt, sie sehen momentan mit den medienrechtlichen und medienpolitischen Aspekten keinen darüber hinausgehenden Regulierungsbedarf im Sondergutachten, das jetzt vor zwei Wochen erschienen ist. Und das Gutachten von Schulz und Kluth zur konvergenten Medienwelt jetzt ist zu ähnlichen Ergebnissen gekommen und sagt, das müssen wir genau beobachten und dann entscheiden. Ich glaube, wichtig ist, dass hier Sorgfalt in der Diskussion wichtig ist.
Wie sehen Sie das, Herr Blumenkron? Seine Ausführungen, würden Sie sich dem anschließen, dass es im Grunde außer den jetzt laufenden Verfahren keinen weiteren Regulierungsbedarf gibt, dass seine Darstellung so korrekt ist? Können Sie das sozusagen einen Strich drunter machen und sagen, es ist okay?
Naja, es laufen ja Verfahren, es wird auch weitere geben. Ich würde differenzieren zwischen zwei Ebenen. Und das eine ist die wettbewerbsrechtlich-datenschutzrechtliche Ebene. Da haben wir Gesetze, Grundsätze, die auch ständig angepasst werden. Und an denen sich die Konzerne, so gut, nicht in dem Speed, in dem wir es wollen, aber gut, die angepasst werden. Und an diesen Grundsätzen müssen sich Datenkonzerne messen, unbedingt. Ja. Und die müssen wir sie durchsetzen, genauso wie Herr Mayer sagt, das, was besteht, müssen wir durchsetzen. Und das, wo wir Lücken sehen, da müssen wir Neues schaffen. Die zweite Geschichte ist die mediale Komponente. Google mehr, aber noch Facebook oder andere neue Plattformen entwickeln sich, durchaus auch Apple jetzt, entwickeln sich mehr und mehr in Richtung mediale Unternehmen. es wird eine mediale Leistung vollbracht, die immer stärker, immer dichter wird. Das ist für uns als Verlage bzw. als Redaktionen, als Journalisten unangenehm. Es ärgert uns. Auf der anderen Seite liegt es natürlich auch in unserer Hand, wer nachher gelesen wird. Es liegt wirklich allein an uns. Ich bin immer dann skeptisch, wenn in dem Bereich, also in diesem medialen Bereich, plötzlich reguliert wird. Zum Beispiel das, was ich auch selber eingangs sehr positiv kommentiert habe, das Recht auf ein Vergessen. Das Recht auf Vergessen, also das Internet muss, ja, das muss es geben. Wenn ich aber jetzt sehe, welche Anträge bei uns eintrudeln und welche Geschichten plötzlich nicht mehr gefunden werden sollen, dann frage ich mich, sind da nicht möglicherweise Leute super froh, die möglicherweise nicht die weißeste Weste haben, dass ihre Untaten plötzlich nicht mehr gefunden werden?
Ja? Okay. Vielen Dank. Diese Frage Apple, Facebook kommt im übernächsten Schritt, aber ich würde gerne noch Herrn Albig fragen, wie er jetzt den bisherigen Diskussionsstand auswertet mit Blick auf politische Regulierung. Wie sehen Sie das? Was ist im Aufgabenbuch der Politik noch zu tun, wenn Sie die Debattenbeiträge zusammenfassen? Was müsste aus Ihrer Sicht getan werden, außer dem, was Sie selbst im Zeitartikel gefordert haben, etwa in Brüssel? Jeder MP ist in Brüssel aktiv, kennt die Lage. Was steht auf der Agenda aus Ihrer Sicht?
Wir haben ja in der Debatte zwei Stränge. Eine hat mit der Macht zu tun, mit der ökonomischen, mit der Marktmacht. Das ist eine Debatte, die wir im Kern immer dann führen. Die haben wir zu Beginn der Industrialisierung zu mächtigen Unternehmen ja nicht viel anders geführt, die marktverändernd sind und die zu Marktbereinigung führen in Segmenten. Das ist ein Strang, den man führen muss. Und es gibt einen Strang, der was mit Information, mit Meinung zu tun hat. Das ist einer, der für Ministerpräsidenten deswegen wichtig ist, weil er unmittelbaren Zugang zu dem Segment Rundfunk, zu dem Segment der bisherigen Medienwelt haben, bei der wir, glaube ich, in Deutschland ein ganz ordentliches Regime organisiert haben. Ja. Eins, das sicherstellt, dass wir Meinungsvielfalt haben. Und ich glaube, nicht nur in dem Artikel, sondern darüber hinaus, dass die Debatte Google als jemanden zu betrachten, der nicht nur intermediär ist, der mir Häppchen zur Verfügung stellt, sondern der bei so naiven Menschen wie mir am Ende der originäre Informationsbereitsteller ist, dass es eben viel Sinn macht zu sagen, für euch brauche ich ein ähnliches Regime, wie ich das im Rundfunk organisiert habe, und zwar sehr erfolgreich organisiert habe. Ich möchte und ich werde euch in ein solches Regime überführen, weil ihr Rundfunk nicht nach der alten Definition, die ich heute habe, aber nach meiner Nutzung von Medien mindestens mal so seid wie Fernsehen oder Radio oder in anderen Bereichen. So, und dieses zu organisieren, dieses entweder in der alten Welt von Staatsverträgen auf einer Bundesebene oder einer europäischen Ebene, das ist, glaube ich, ein Punkt, der jetzt ansteht. Noch einmal nicht, weil ich glaubte, dass dort gerade ein massiver Missbrauch stattfinden muss, glaube ich ja auch nicht zwangsläufig im Rundfunkbereich, sondern dass ich demokratische Schutzmechanismen organisieren will als Regulierung. Und ich glaube mitnichten, bin da völlig bei Ihnen, dass Politik sich da mit Unterwerfungsgesten zeigen müsste. Nein, wir müssen das einfach auf den Weg bringen. Ich glaube, wir haben gar nicht so viel Zeit versäumt. Wir sind in der Anfangsphase, und das ganze Gerede der Politik hätte die Ohnmacht der Politik und alles ist an uns vorbeigegangen. Das beginnt jetzt. Wir hätten schon vor 10 Jahren vielleicht eine Antwort geben können, mag sein, aber wir können sie jetzt immer noch geben. Demokratie hat ja immer das Problem, dass es nicht zwangsläufig alle so sehen wie ich.
Okay, klar.
Nicht alle so sehen wie ich. Und wir haben in der Debatte viele, viele Diskutanten, die eine andere Sichtweise auf Google haben. Und es hilft mir in einer demokratischen Diskussion nichts, dass ich sage, das wäre schön, wenn ich eine autoritäre Antwort geben könnte. Diese einen Meinung, die ich für richtig halte, habe ich nicht. Ich habe einen sehr breiten Diskurs. Und wenn wir die Rundfunkdefinition auf diese Intermediäre erweitern, wenn wir sie in Regulierungssysteme bringen, wie wir sie heute haben, dann sind wir jedenfalls, was die Sicherung von Meinungsvielfalt angeht, einen ganz großen Schritt weiter, und das werden wir erreichen.
Können wir da ein bisschen mehr Zement reinkippen? Sie kennen ja die Ministerialbürokratie auch sehr gut und kriegen auch die Vorlagen von Ihren Mitarbeitern. Wie ist der Status von der Regulierung in Brüssel? Welche Möglichkeiten gibt es, um Google und Co., plural gesprochen, doch sozusagen marktbeherrschende Stellung und anderes zu regulieren? Wie schätzen Sie das politisch hart ein, was da passieren wird?
Ja, aber ehrlich gesagt, als Ministerin muss ich erstmal das, was ich selber machen kann. Und ich habe in Deutschland die wunderbare Eigenschaft, dass es Angelegenheit der Länder ist, es auf Länderebene anzugehen. So, da muss ich gar nicht nach Brüssel gucken, dass die ihre Datenrichtlinien auch angehen, dass Oettinger dabei ist und wie immer er das macht. Das ist ein Punkt, noch ein wichtiger. Mhm. Aber wir haben uns auf den Weg gemacht, als Länder zu sagen, lasst uns unseren Kanon von Rundfunkverständnis mal erweitern und lasst uns prüfen, wie gehen wir mit diesen neuen Akteuren am Markt um und lasst sie uns in das System, das wir haben, noch einmal, das funktioniert ganz gut, aufnehmen. Das können wir unmittelbar. Mhm. Das müssen wir dann mehrheitlich wollen. Da brauche ich 16:0 Beschlüsse in Deutschland. Das liegt nicht an meinen Mitarbeitern, was die mir an meine Vermerke schreiben, sondern kriege ich eine 16:0 Stimmung. Ich habe noch keine 16:0 Position dazu, weil es unterschiedliche Auffassungen gibt. Aber der Weg ist gar nicht so völlig abwegig und absurd und von Ohnmacht begleitet. Ich muss einfach eine Mehrheit dafür organisieren.
Okay. Und die steht noch nicht?
Nein, die steht noch nicht, natürlich nicht. Und solche Runden wie diese tragen dazu bei, dass wir sie gewinnen. Und wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg, sie zu gewinnen.
Herr Lauer, ich brauche Nachhilfe von Ihnen, weil Sie A, aktiver Politcrack sind als Pirat. Sie kennen alle Windungen und Irrungen der Politik, des Systems.
Ja, nur die Opposition in der Regierung.
Ja, aber Sie haben ja lange Jahre alle die Papiere gewälzt und geschrieben und Sie kennen das ja ganz liquide, was ist. Wie schätzen Sie mit Ihrem Springerwissen und drumherum ein, was in Brüssel passiert? Wie ist, sagen wir, wenn Sie ein politisches, knappes Szenario geben, was dort passiert an Regulierung?
Naja, Brüssel würde gerne regulieren, weiß aber nicht was. So, das wäre mein knappes, die knappe Zusammenfassung. Ja, Konstanze, kurz.
Eine krasse Fehleinschätzung. Es ist seit Bestehen der EU noch nicht so eine Lobbyschlacht geschehen wie um diese Datenschutzgrundverordnung. Selbstverständlich wissen die Konzerne, was sie wollen, weil sie wissen, dass es die zentralen Macht- und ökonomischen Fragen sind. Das ist doch lächerlich.
Dass die Konzerne, ja.
Ja, aber
Sekündchen, dass die, wunderbar, aber dass die Konzerne, dass die Konzerne alle wissen, was sie wollen, wenn sie da in die Bütt gehen, das ist ja klar. Das ist ja klar. Da könnte jetzt irgendwie Google sagen, da könnte die FAZ, wenn sie da Lobbying macht, sagen, was sie will, da kann Springer sagen, was sie will, ist doch klar. Also deswegen, ich kann auch die Haltung, die Sie hier haben, irgendwie total gut verstehen, weil wenn jetzt irgendwie das Thema dieser Podiumsdiskussion wäre irgendwie die Macht der Verlage oder so, würde ich mich natürlich auch hier hinsetzen und sagen, nee, also darf man auf keinen Fall irgendwas.
Nochmal zum Punkt.
Nein, der Punkt ist, die Politik weiß nicht, auf wen sie denn jetzt hören soll, weil, da hat Konstanze Kurz recht, es eine extreme Lobbyschlacht irgendwie gibt. Ja. Und ich habe mich jetzt im Laufe dieser Diskussion gefragt, okay, auf wen müsste man jetzt hier eigentlich auf diesem Podium mehr schimpfen? Auf die Internetkonzerne oder die Politik-TM? Und mittlerweile bin ich bei die Politik. Weil dass ein Unternehmen, das unreguliert ist, sagt, ja bitte lass uns unreguliert, das ist klar.
Ja.
Aber von der Politik könnte man ja tatsächlich verlangen, dass es Entwürfe gibt, wie man das denn alles in Bahn lenkt. Ich glaube, das Problem ist, dass es da eine Vorstellung von richtig und falsch gibt und es nicht Aufgabe der Politik ist, richtige Entscheidungen zu treffen, sondern Entscheidungen, von denen sie denkt, dass sie die richtigen Entscheidungen zum Zeitpunkt sind und wenn sie dann falsch sind, ändert man die Gesetze. Okay.
Ein Gedanke noch weitergesponnen. Ja. Woran fehlt es der Politik? Sie haben gesagt...
Naja, dieses Verständnis, also Google zum Beispiel ist kein für mich, Google, Facebook, andere, das sind Unternehmen neuen Typus, das gab es noch nicht. Google, weiß ich nicht, ich spinne jetzt nur mal rum, hat Bewegungsdaten. Ja? Wenn jetzt Google der Meinung wäre, auf den Kaffeemarkt einsteigen zu müssen, hat man Bewegungsprofile, man weiß über Google Maps, wo sind die Starbucks-Buden, man weiß über die Google Mail-Accounts ungefähr, was ist das, wie viel Geld haben so die einzelnen Google-Nutzerinnen und Nutzer, am besten kann man das noch mit den Bewegungsprofilen verknüpfen und dann setze ich an irgendeine Ecke einen Konkurrenz-Kaffeeladen hin, der den Starbucks preislich schlägt. Ja. Was machen wir denn dann? Okay. Die Politik, und nochmal, die Politik, das hat man auch beim Leistungsschutzrecht natürlich gesehen. Da haben sich die Verlage, da haben wir uns alle was Tolles ausgedacht und gedacht, so haha, jetzt haben wir sie. Und Google schraubt da irgendwie zwei Tage lang an ihren Kisten rum und sagt so haha, nee, doch nicht. So, das heißt, die Politik hat noch immer keine Idee, was sind das für Unternehmen, wie verändern sie die Gesellschaft und wie kriegen wir sie in den Griff. Und wenn man jetzt die Idee hat, ja, das ist alles so ein bisschen wie Rundfunk und dann machen wir da einfach mal, dann wird es halt einfach der Sache nicht gerecht.
Okay, aber was Sie sagen, beunruhigt mich als Staatsbürger.
Ja, natürlich.
Und sagen Sie mal, dann ist ja der Begriff unserer stillen Kanzlerin, die still regiert, mit dem Neuland gar nicht so falsch.
Ja, Ich sage immer, zwischen der Erfindung der Newcomb'schen Dampfmaschine, irgendwann 1700, schlag mich tot, und der Sozialgesetzgebung waren es halt irgendwie 150 Jahre plus minus ein paar. So, da sieht man, also hier war vorhin vom Jahrhundertprojekt irgendwie die Rede. Ich glaube, wir haben jetzt hier gesamtgesellschaftliche Umwälzungen, wo am Ende wir tatsächlich erst in 100 Jahren irgendwie eine Idee davon haben werden, wie es dann reguliert werden soll.
Herr von Blum, im Grunde ist das, wenn man das von Herrn Lauer jetzt resümiert und das Frau Kurz gesagt hat, das ist fast eine neue Form von Postdemokratie.
Ja, natürlich leben wir in einer neuen Form, also oder leben wir mit neuen Formen. Ist ja logisch, die Gesellschaft verändert sich und zwar auf eine wahnsinnig schnelle Art. Wir wissen nicht, wo sich die Zukunft hinbewegt. Wenn Ihnen einer sagt, wie die digitale Welt in 10 Jahren aussieht, dann ist der entweder ein Scharlatan oder ein Unternehmensberater. Aber es ist auf jeden Fall keiner, der es weiß. Gucken Sie sich mal Ihre eigene Jackentasche oder Ihren eigenen Haushalt an, was die Digitalität angeht, wie der vor 10 Jahren aussah und wie der heute aussah. Und was haben wir vor 10 Jahren geahnt, was es heute gab und was gab es, haben wir nicht geahnt.
Aber dann singen Sie, also, dann singen Sie das auch Ganze, das hohe
Ein Moment. Ich würde, und das ging eben schon wieder durcheinander, ich würde zwei Ebenen in der Tat unterscheiden. Ich würde die datenschutzrechtliche Linie Regulierung, die würde ich wesentlich, da würde ich wesentlich schärfer hingucken. Ja. Ja. Das, was Herr Albig aber möchte, das macht mir so ein bisschen Gänsehaut, das ist die mediale Regulierung. Das heißt also, Sie wollen, wenn ich das richtig verstehe, ich habe Ihr Stück extra nochmal vorher gelesen, ob ich es wirklich richtig verstanden habe, Sie wollen, dass Internetplattformen lizenziert werden müssen, nach bestimmten Kriterien. Und das, was eben bisher in dem eher knappen, früher knappen Frequenzbereich Rundfunk geschehen ist. Und da frage ich mich, wo endet das? Was wollen Sie lizenzieren? Was ist denn eine Plattform? Google ist eine Plattform, Facebook ist eine Plattform, ist Flipboard auch eine Plattform, ist Apple News eine Plattform? Also wo, oder ist sogar möglicherweise das, was wir bei Faznet machen, nämlich Text mit immer mehr Video, also immer mehr Bewegtbild, also immer mehr klassisch, was Sie früher, also moderne Form des Rundfunks, wenn Sie so wollen, obwohl ich diesen Begriff für diese Zeit absolut outdated finde. Also was wollen Sie regulieren? Sie wollen in den medialen Bereich stärker regulieren, da wird es mir unheimlich. Okay. Ich möchte da eigentlich, ehrlich gesagt, ich möchte da eigentlich, ehrlich gesagt... Das
wird Ihnen doch beim Radio auch nicht unheimlich.
Nö, beim Radio, das ist mir auch egal, das ist ja yesterday. Aber ja, das, was wir heute machen, da wird es mir unheimlich.
Okay, es sollte Ihnen aber nicht unheimlich werden. Es sollte Ihnen dann unheimlich werden, wenn Sie eines Morgens aufwachen und nicht mehr sicher sind, dass der Ihnen Informationen verschafft, dieses auf einer vernünftig demokratisch vielfältigen Basis macht. Dann sollte Ihnen unheimlich werden. Übrigens völlig egal, ob das nur noch ein Verlag ist oder ein Radio ist oder ein Internet ist. Dann sollte Ihnen unheimlich werden. Und das, was wir miteinander auf den Weg bringen wollen, ist dagegen Schutzmechanismen aufzubauen. Da muss keinem unheimlich werden. Das ist etwas, was, von dem wir glauben, und Sie stören sich ja im Kern an den Begriff Rundfunk. So, lassen Sie ihn einfach weg und sagen, was sind die Informationsmedien, die wir heute haben? Und wie gehen wir informatorisch mit denen um? Dass wir daneben noch eine Marktmachtdebatte haben. Ich glaube, ehrlich gesagt, das, was Sie hier diskutieren, hätten Sie, wenn Sie Lebensmittelgesetze machen und auf den Giganten Nestlé treffen, da ist die Debatte ehrlich gesagt nicht anders. Die nehmen Sie vielleicht nicht so wahr, weil Sie auf Daten gucken. Aber glauben Sie, dass wir mit denen nicht genau dieselben schwierigen Debatten haben und aus Sicht vieler immer wieder auch Ohnmacht von Politik erleben, immer wieder auch Widerstand von Politik, immer wieder Zurückerkämpfen von Spielräumen für Politik? Natürlich habe ich das, wenn ich auf einen riesigen Weltkonzern treffe und ich mache das mit einer Landes- oder Bundeszuständigkeit, habe ich eine Ungleichgewicht. Aber das habe ich in allen Lebensbereichen, das unterscheidet sich hier überhaupt gar nicht von anderen, okay. weder in der Tabak, noch in der Auto, noch in der Lebensmittelindustrie, das habe ich jetzt hier. Darüber müssen wir reden und wir müssen, glaube ich, nicht permanent so tun, als sei das ein Beleg dafür, wie deppert Politik ist. Sie ist in der demokratischen Welt systemisch etwas langsamer als ein börsennotiertes Unternehmen. Das sind wir.
Okay.
Aber das ist nicht unsere Schwäche. Das ist nicht unsere Schwäche. Das kann unsere Stärke sein, wenn wir es vernünftig machen. Und wir dürfen dieses nicht immer wieder aufgeben und sagen, oh Gott, ich kann nichts tun. Doch, ich kann was tun. Und ich gebe zu, das ist nicht ausreichend gesehen worden. Politik braucht eine lange Zeit, um das zu begreifen, was da passiert. Und das sind dann Menschen wie ich, die vielleicht eine lange Zeit denken, oh, das geht schon irgendwie. Nochmal unterscheidet sich auch nicht von denen, die irgendwann feststellten, oh, diese Dampfmaschine macht doch mehr mit der Produktion, als wir das dachten. So, und jetzt lerne ich das wieder. jetzt lerne ich das wieder und stelle fest, das geht auf einmal so schnell, dass ein kompletter neuer, auch realwirtschaftlicher Bereich entsteht. Es ist ja Realwirtschaft, die sich jetzt dramatisch verändert durch die Einwirkung, die sie
aber
hat.
Aber
was ist denn der Unterschied? Ich würde Sie gerne nochmal nachfragen. Sie sagen, etwa bei solchen Branchen wie bei Nestle oder man könnte für die Energiewirtschaft sagen, das ist so ähnlich. War das dann aber der qualitative Unterschied? Warum ist es hier anders? Naja, weil der Kern dieser Konzerne die Information ist, von der Sie auch leben. Und die Frage, die sich doch stellen muss, genau wie bei Nestle und Lebensmitteln, sind ethische Fragen. Mhm. Nämlich, ist der Kern dieses Geschäftsmodell für uns eigentlich akzeptabel? Und da muss man natürlich, und das ist für Politiker besonders schwierig, man muss über die Beschränkung von Wettbewerbs, ja, irgendwie so Holy Grail. Das ist doch eigentlich der Kern des Problems.
Ja. Hat sie recht?
Weiß ich nicht, ob sie recht hat. Ich glaube, der Kern ist erstmal... dass dieses Geschäftsmodell, das mit Daten arbeitet, in der Tat ein völliger neuer Angang ist von Wertschöpfung. Und mit diesen Daten zu arbeiten, das braucht ein starkes europäisches Datenschutzrecht. Das braucht eine Autonomie über meine Daten. Was er gesagt hat, war ja eben, in dem Moment, wo mein Datum einen Wert bekommt und ich nicht nur Datenlieferant bin, sondern auch an den Erträgen meiner Daten partizipiere, ändert sich sofort das Spiel. Das habe ich im Augenblick nicht, aber lasst uns das schaffen. Im Augenblick sind doch wir es, die füttern mit Daten ohne Ende, um uns hinterher zu beschweren, dass sie verwerten.
Herr Albig, die Dimension muss noch weitergehen. Sie können es rein als Marktunternehmen mit Nestle vergleichen. Aber hier geht es um...
Also Nestle ist mir in vielen Bereichen unheimlich als Google.
Ja, wirklich... Ich würde sagen, hier geht es um Manipulationsmacht.
Nur, dass kein Schweizer
Unternehmen ist. Hier geht es um... Ja, hört doch kein Unternehmen mehr in diese Größe der Schweiz. Also gut. Hier geht es um Manipulationsmacht. Es geht um die Veränderung von Bewusstsein, das möglich wird durch... Nehmen wir Facebook. Von Zuckerberg heißt der Junge. Der hat erklärt, er arbeitet mit Facebook daran, dass die Facebook-Identität zur wirklichen Identität der Menschen wird. Ich habe vorhin von dieser Anspruch des Religiösen, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ja. Sie können das ja beobachten, wie das geht, an Herrn Dickmann von Ihnen, da vom Bild, der geht also mit gegeltem Haar, das ist ja bekannt, gegeltem Haar, sah aus wie ein Banker, geht der nach Silicon Valley, kommt mit der Kapuze zurück und bat. Also das ist ja nur das Symbol für die Erweckung, die Religiöse. Der ist religiös geworden. Und ich kann das lustig sagen, aber unsere Gesellschaft ist, unsere Demokratie ist eine Kultur der Fragen. Wir fragen immer, wenn etwas von Ihnen verabschiedet wird in der Politik, steht es schon am anderen Tag wieder in Frage. Wir sind, darf ich das ausführen? Wir sind eine offene Gesellschaft von Versuch und Irrtum und alles besteht in der Mühseligkeit der Fragen. Es gibt Tendenzen über das Religiöse, das ist der Marktradikalismus auch, der Neoliberalismus amerikanischer Prägung, das war eine Kultur der Antwort. Eine Antwort, wir haben die Heißbotschaft, der Markt richtet es, es ist eine Heißbotschaft. Google geht und Facebook gehen in die Richtung einer Heißbotschaft. Sie wollen das Wissen der Welt, am Schluss steht da, ich spitze es zu, ein Google-Gott. Im Prinzip ist der Google-Gott ja nichts anderes als das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei, wie es war. Man versammelt alles Wissen, alle gesellschaftlichen Regungen, alle Emotionalitäten und das ZK, respektive die künstliche Intelligenz.
Google wird Geld verdienen. Nein. Das ist doch, aber Google-Gott ist das, wäre ein bisschen doller.
Nein, Moment. Also. Nein, da, und genau das ist das Punkt, der Punkt, wo Sie es nicht sehen. Das ist genau der Punkt. Und das ist genau der Punkt, da geht es in Dimensionen, das sind die dann Google irgendwo vertreten, das ist eine Priesterschaft, es ist ein Orden.
Das eine kann man mit dem anderen doch verbinden. Wie sehen Sie das? Sie können das doch aus erster Hand hören.
Das ist das beste Geschäft.
Herr Kottmann,
der Ordensbruder
Kottmann. Stimmt da, ist da was dran?
Darf ich kurz mal auf die Kanzel? Also ganz, ganz ehrlich, Herr May, lass mal eine Kirche im Dorf, wo wir schon beim Religiösen
sind. Ja, sehen Sie die Kirche? Ich will sie einfach.
Also tatsächlich die argumentativen Auswüchse und die Bilder, die sie produzieren, genauso wie nach der kleine Ausflug in Hieronymus Bosch Gemälde, den wir am Anfang zuhören durften, sind auch der Grund, warum diese Debatte nicht mit der nötigen Sachlichkeit geführt wird, jedenfalls in vielen Teilen. Wir hatten ganz ähnliche Phänomene, als Deutschland in einer Agonie letztlich versank über die Streetview-Debatte, die längst mit den Datenschutzbehörden ausgefochten war im Vorfeld, ohne dass dafür eine rechtliche Basis im deutschen Recht, nach deutschem Recht bestand. Nochmal zum Thema Daten und mit dem Versuch einer Versachlichung. Wir reden ja nicht darüber, dass wir Ihre Daten nehmen und in einer großen Fülle Profile erstellen und die dann verkaufen. Das ist ja totaler Quatsch. Wir verkaufen nicht Daten, wir verdienen unser Geld mit Werbung. Und wo brauchen wir Daten für das Werbemodell in nicht anderer Form als beispielsweise Verlage wie die FAZ oder auch der Springer Verlag, nämlich dadurch, dass wir interessenbasierte Werbung zuspielen. Die interessenbasierte Werbung können Sie bei uns übrigens abstellen, dann werden tatsächlich auch die angenommenen Interessen überhaupt nicht mehr dafür verwendet. Ja, das ist der wesentliche Punkt, wie wir unser Geld verdienen, nicht mehr, nicht weniger. Und dafür bekommen die Nutzer sehr gute Dienste, die sie offensichtlich schätzen, sonst hätten wir nicht den Marktanteil, über den wir hier die ganze Zeit wie von einer Sünde sprechen. Das ist tatsächlich ein Nutzerzuspruch, weil die Leute unsere Produkte gut finden. Sie stellen eine Frage im Internet und bekommen eine Antwort, die sie für relevant erachten. Das auch zum Thema Algorithmus. Ja. So funktioniert das und es ist nicht mehr und nicht weniger. Und wenn man jetzt anfängt, über Trade-off-Modelle zu sprechen, dann würde ich sagen, ein gutes Modell und dafür können wir interessenbasierte Werbung dadurch schalten, dass wir wissen, meinetwegen, wo sie sind, mit einer IP-Adresse, die übrigens definitiv noch nicht als personenbezogenes Datum definiert ist, dann denke ich, ist das schon okay und kein so tiefer Einblick, wie jetzt hier ganz suggeriert wird.
Okay. Können Sie noch einen Gedanken, um den Komplex abzuschließen, zur Regulierung sagen? Wenn Sie die Beiträge gehört haben, ist das Zwischenfazit richtig, dass wir nicht mit einer starken oder neuen Regulierung mittelfristig rechnen können, was Google angeht? Ist die Einschätzung korrekt, was der Politiker gesagt hat, was die anderen gesagt haben, dass so vieles unklar, unpräzise ist, dass im Grunde der Status quo wie heute mit einem weiteren Marktwachstum eher realistischer ist als irgendeine politische Regulierung?
Na, aber das legen wir doch nicht fest. Ich kann jetzt gerne...
Ich will Einschätzung. Ihr Job ist Einschätzung, Herr Kottmann. Ja. Das ist Ihr Business. Ich wollte nur Ihre Faktenlage abrufen, wie Sie das politisch einschätzen.
Da, also im Bereich Datenschutz sind wir schon längst in einem Riesen...
Das haben wir gehört. Ich meine eben die anderen Fragen, die wettbewerbsrechtlichen Fragen, die anderen. Wird da was Wesentliches passieren nach Ihrer Diagnose oder bleibt es so, wie es ist?
Na, ich kann da jetzt keine Heilsdiagnose anstellen. Ich kann sagen, was die Monopolkommission im letzten Sondergutachten festgestellt hat. Und sie sagt, wir können mit den vorhandenen Instrumenten diese Märkte auf jeden Fall ebenfalls bearbeiten. Es gibt Besonderheiten bei den dynamischen Märkten, bei Innovationsmärkten, die tatsächlich auch deutlich heruntergebrannter sind als die ganze Debatte, die wir nun auch medial erleben. Und sie haben gesagt, im Bereich der Medienregulierung, der Inhaltenregulierung sehen sie jedenfalls aus ihrer Sicht den Handlungsbedarf einer zusätzlichen Regulierung nicht, sondern finden die vorhandenen Instrumente dafür zutreffend und ausreichend.
Das Meinungsbild bei so einem kürzlich stattfindenden Mediengespräch in Hamburg mit Herrn Scholz war ja auch, dass es keine weitere Regulierung geben soll, wo Sie selbst teilgenommen haben. Das war ja sozusagen die Tendenz.
Ja, das war eine Abfrage von tatsächlich Positionen und mehr war das nicht.
Ja, wir haben eben, die Position ergab, dass eben kein großer Regulierungsdruck bei den Politikern da ist. Gut, Sie sehen, wir haben verschiedene Meinungen, verschiedene Positionen zur Regulierung und zur politischen Gestaltung. Ich würde aber gerne noch ein zweites Kapitel mindestens hinzufügen, Herr von Blumenkron, mit dem Punkt, dass wir wegkommen, ein Stück von Google. Sie haben bei der Medienkonferenz in Düsseldorf gesagt, dass Ihnen eigentlich Facebook viel größere Sorgen bereitet und würde gerne den Kosmos so ein bisschen in den Journalismus stecken. Jetzt kam die Information, Apple wird als Medienaktivunternehmen einsteigen, auch journalistische Produkte anbieten, andere große Konzerne auch. Können Sie das für den Normalverbraucher ein bisschen skizzieren, wo da die Gefahren bestehen, dass da quasi eine zusätzliche journalistische Leistung kommt und ob das Ihre Arbeit auch bedroht?
Also wir sind hier so ein richtiges Sorgenpanel. Ne?
Also dann machen Sie es heiter.
Wenn man guckt, was durch die Digitalisierung erstmal geschehen ist, wenn man so ein bisschen Schritt zurückgeht, gerade für uns jetzt so als Medienmenschen, wir haben mediale Möglichkeiten bekommen, die wir noch nie vorher hatten. Wir haben Recherchemöglichkeiten, die wir nicht vorher hatten. Wir haben Darstellungsmöglichkeiten, die wir noch nicht vorher. Wir können so nah an den Leser rankommen, wir sind ständig bei ihm, ja, wenn wir gut sind. Also von der journalistischen Leistung her haben wir erstmal wahnsinnig spannende Tools bekommen. Leider haben wir ein Riesenproblem mit dem Geschäftsmodell bekommen. Ja. Ich bin glücklicherweise Journalist, aber so ganz kann man sich dem nicht entziehen. Wir haben auch eine dramatisch zunehmende Konkurrenz bekommen. Und es ist ja schön, dass Herr Albig morgens aufwacht und erst auf Google guckt. Ich kenne fast niemanden, der morgens aufwacht und erst auf Google guckt, sondern alle, die morgens aufwachen, gucken erst entweder auf Facebook oder auf WhatsApp. Da stehen nämlich Inhalte drin und Google sind irgendwelche merkwürdigen Suchergebnisse. Das heißt, also wir haben mittlerweile in der Koalition von Smartphone und Facebook, Facebook eben in der Aggregation von WhatsApp, Instagram und Facebook selbst, haben wir eine unglaublich machtvolle Koalition bekommen, und zwar innerhalb der letzten 3 Jahre. Die haben unser mediales Verhalten, unser mediales das mediale Informationsverhalten von Millionen komplett verändert.
Okay.
Absender einer News, einer Geschichte, eines Artikels oder etwas, was mir zugeflogen kommt über Facebook oder WhatsApp, ist weniger und weniger die journalistische Marke, ist weniger eine Institution der Glaubwürdigkeit, an die sich viele gewöhnt haben, sondern ist ein Irgendwas. Es ist im Prinzip, kommen die Informationen bei uns vorbeigerieselt wie Blätter im Herbstwind. Wir wissen nicht, woher. Wir wissen nicht, wohin. Wir wissen nicht, welche Qualität sie haben. Wir wissen nicht, ob sie stimmen oder nicht.
Was heißt das
Problem? Darf ich nochmal zu einem Punkt kommen? Wenn wir immer über die Google-Regulierung reden, damit wir irgendwie die mediale Glaubwürdigkeit aufrechterhalten. Das, was wir doch im Moment sehen, ist nicht das Problem Facebook oder Google, sondern das Problem ist Russia Today oder der Kopfverlag. Ja, also wir haben plötzlich neue Player zweifelhaften Hintergrundes, die ganz klar mit einem entweder ideologischen oder Propagandaauftrag agieren und die geglaubt werden genauso wie wir als Medien. Das liegt möglicherweise an uns, weil wir die Inhalte nicht so vermitteln, dass sie von allen mehr angenommen werden. Aber das sehe ich im Moment als das Hauptproblem.
Wie weit sind Sie von der Beschreibung, die Sie jetzt geliefert haben, wie weit sind Sie als FAZ zum Beispiel, oder können auch früher, Sie kennen den Spiegel sehr gut, wie weit sind solche Unternehmen davon betroffen? Was heißt das materiell für die Zukunft?
Naja, materiell sehen Sie an allen Ecken und Enden das klassische Modell eines Verlages, Geld zu verdienen, auf der einen Seite, indem man Informationen einem interessanten Publikum zugänglich macht und das Publikum zahlt dafür. Und auf der anderen Seite nimmt man weitere 50% dadurch ein, dass man Werbekunden hat, die auch an dieses interessante Publikum herankommen. Dieses Modell ist zerfallen. Früher konnten Sie den Alltag in Ihrer Stadt ohne eine Lokalzeitung nicht richtig bestehen. Sie wussten nicht, wo Sie abends ins Theater gehen. Sie wussten nicht, was es im Kino gab. Sie wussten nicht, was es bei Aldi gab. Sie wussten nicht, wo Sie was Neues mieten konnten und so weiter. Für all das brauchen Sie heute keinen Journalismus als Kern mehr. Und sozusagen diese Anzeigenflächen, die drumherum waren, sondern heute haben sie dafür irgendwelche Plattformen im Netz, die sie wunderbar orientieren. Das heißt, das, womit früher eine Zeitung und Journalismus, guter Journalismus sich finanziert hat, das ist nicht mehr da, sondern wir versuchen uns aus Journalismus heraus selbst zu finanzieren. Und das ist echt schwierig und ich weiß nicht, ob es gelingt. Ganz offen.
Und was wäre daraus abgeleitet Ihre politische Forderung, wie man mit Facebook und anderen umgehen sollte?
Super. Daraus leite ich im Moment keine journalistische Forderung ab, sondern es ist eine Anforderung an uns, mit dieser Situation fertig zu werden. Und ich bin der Letzte, der jetzt sagt, um Gottes Willen, da muss jetzt der Staat helfen, sondern wir, es gibt ja Mittel und Wege durchzukommen. Es gibt ja Medien, auch neuere, auch neue Gründungen, die wunderbar profitabel arbeiten, beziehungsweise zumindest sich als neue, ernsthafte Stimme etabliert haben und wirtschaften können. Also wir müssen uns verändern als Medien und wir müssen hart an uns arbeiten. Das tun wir im Moment. Das sehen Sie an allen Ecken und Enden. Sie haben im Moment einen Wettbewerb der Exzellenz unter den Zeitungen, wie Sie ihn noch nie gehabt haben.
Herr Lauer, und auf Papier. Herr Lauer, wie wird denn dieses Thema Facebook und andere als publizistische Marktteilnehmer im Braintrain von Springer gesehen? Wo sehen Sie da die Herausforderung?
Naja, ich formuliere das intern immer so, dass ich sage, okay Kinder, also entweder fällt uns irgendwas ein oder wir sind halt in 3 bis 5, spätestens 10 Jahren die Content-Abteilung von Facebook oder Google oder was da Neues kommt. Also nur mal, um das Selbstverständnis journalistischer Häuser aus der alten Zeit klar zu machen. Das hieß bei uns immer, ich glaube beim Spiegel heißt das auch noch so, das heißt Anzeigenannahme. Ja, das heißt nicht irgendwie Buch. Ja, ja, nee, aber nur mal das hat mir auch noch mal so viel klar gemacht. Dass, also Anzeigen, Annahme, so die Vorstellung, ja, ja, die Kunden kommen mit den Werbeanzeigen zu uns und Herr Ausstein hat mal so eine Anekdote erzählt, dass er irgendwie rund um die Cebit immer rumgerannt sind und in Deutschland irgendwie das Unternehmen gesucht hat, das in der Lage war, die größten Heftklammern zu liefern, weil man einfach so eine riesen Beilage noch irgendwie drucken konnte und das Heft einfach so voll war mit Werbung. So, die Zeit sind vorbei. Das passiert einmal natürlich durch Internet, man kann jetzt Werbung online buchen und das haben die Verlage, und das muss man selbstkritisch sagen, unterschätzt bis verpennt, und jetzt geht die Aufholjagd nach. Aber, und das ist meiner Meinung nach die viel existenziellere Frage an der Stelle, sowas wie Facebook Instant Articles, Apple News, aber auch die Möglichkeiten über Plattformen wie YouTube ein Millionenpublikum zu finden, stellt natürlich dann einmal für den Nachwuchs die Frage, okay, warum soll ich eigentlich noch zu so einem Schiff wie der Bild, wie der Welt irgendwie gehen, wenn ich auf YouTube auch meine 4 Millionen Abonnenten, das wäre auch mal so eine Sache, ne? Das habe ich auch noch nicht gecheckt, dass das nicht eine deutsche Medienanstalt mal hinbekommen hat. Product Placement auf YouTube, super, ich gehe zum DM rein, also nur zu dem Thema, ne, wir müssen das regulieren und sonst irgendwas. Wir haben ja auch einen Fernsehsender, ne? Wenn wir irgendwie auf N24 eine Sendung machen würden, oh, wie toll ist es, bei DM einzukaufen, und das DM-Fotobuch ist mein Lieblingsprodukt bei DM, müssten wir da groß Dauerwerbesendung irgendwie draufschreiben, auf YouTube können sie es alles legal machen, weil sich keine Medienanstalt in Deutschland anguckt. Klammer zu. Die Rolle der Verlage verändert sich, und es könnte tatsächlich sein, dass es dann Verlage in dieser Größe, also zumindest journalistische Erzeugnisse in dieser Größe, wie es sie in der Vergangenheit gab, nicht mehr gibt, weil sie in dieser Größe nicht mehr existieren können. Und dann sind das halt irgendwelche Buden, wo dann nur noch 20 oder 30 Leute arbeiten mit einer kleinen IT, die dann alle Kanäle, YouTube, WhatsApp, Snapchat, Facebook und alles, was da so entsteht und kreucht und fleucht, bedienen. Und die dann immer versuchen, dort hinzugehen. Das Problem ist nämlich für die Verlage, dass natürlich der Content, also der Inhalt, der produziert wird, wird jetzt von diesen Plattformen auch dann dort monetarisiert. Das heißt, Apple schaltet dort in dem Umfeld. Ja, Constanze Kurz sieht es wie immer anders, das finde ich auch gut, kannst du auch gleich sagen. Ich nehme das ja zur Kenntnis.
Ich dachte mal, sie sind seelenverwandt.
Es geht. Da würde sie mir jetzt nicht widersprechen. Auf jeden Fall, am Ende des Tages wird der Content halt nicht mehr beim Verlag irgendwie monetarisiert, sondern auf diesen Plattformen, und das stellt die Verlage natürlich vor ein existenzielles
Problem. Jetzt sagen Sie mir noch, neben Ihrer steilen These, wenn Sie die im Springer Verlag vortragen, zu Döpfner und anderen, wie reagieren die? Was sagen die da drauf? Ist der Lauer doch noch ein bisschen zu liquide oder was? Oder hören die auf Sie und sagen, wir müssen so gegensteuern?
Naja, also ich glaube, man hätte sich nicht dieses, es war ja schon irgendwie klar, dass das auch öffentlich diskutiert wird, und ich mache das sehr gerne, und ich glaube, der Verlag macht das auch sehr gerne, und man sieht, um das mal so ein bisschen salomonisch zu formulieren, man sieht schon die Herausforderungen, die da sind. Und man sieht auf jeden Fall den Druck, sich da verändern zu müssen und sein Business Model verändern zu müssen und sich eher mit Google und Facebook zu vergleichen, als jetzt mit irgendeinem Verlag in Deutschland, der es noch weniger hinkriegt. Okay. Und das bedeutet für uns einfach, massiv in Technologien zu investieren, und dann wird sich am Ende irgendwie zeigen, wer da überlebt und wer nicht.
Ist also eine Art kreative Ratlosigkeit. Wo ist der Widerspruch, Frau Kurz?
An mehreren Punkten. Also ich glaube, wir sind über den jetzt hier beschriebenen Ist-Zustand eigentlich schon hinaus. Ich glaube, in Deutschland ist es noch nicht so stark zu beobachten, aber ich finde in den USA schon sehr viel stärker. Letztlich haben sich von den Verbliebenen, da gab es ja auch ein großes Zeitungssterben, Verlage, von den Verlagen, einige haben sich dem Mäzenatentum hingegeben, die werden finanziert, haben Mäzene von Internetkonzernen, so nehmen sie überhaupt noch eine wahrnehmbare, oder haben eine wahrnehmbare Summe zum Investieren, die anderen haben sich auf Daiwe komm raus gebunden. Das sieht man bei Facebook Instant, finde ich ganz deutlich, aber ich glaube auch das Bewusstsein dafür, dass ein Teil des Contents auch von diesen Konzernen, und zwar in sehr naher Zukunft und teilweise schon heute produziert wird, das ist noch nicht so stark angekommen. Ein Teil der journalistischen Arbeit, der normalen oder kognitiven journalistischen Arbeit wird maschinell gemacht werden, gar keine Frage. In relativ naher Zukunft passiert schon, in den USA ist das ja derzeit schon zu beobachten, ich lese das übrigens auch ganz gerne mit einem wachsenden Interesse. Also sozusagen algorithmusgenerierte Texte, Und wird natürlich zunehmen. Und so wird natürlich auch die Asymmetrie, die jetzt schon besteht, die besteht jetzt vor allen Dingen finanziell, natürlich steigen. Ich habe offen gestanden nicht allzu viele Hoffnungen, obwohl mich jetzt natürlich ein bisschen unglücklich macht, weil ich natürlich glaube, dass diese vierte Macht unglaublich wichtig ist in der Demokratie.
Oh, okay. Es wird noch eine andere Asymmetrie geben. Und zwar eine relativ schnelle Auseinanderentwicklung der medialen Möglichkeiten in großen Sprachräumen, dem angelsächsischen und dem chinesischen, und in kleineren Sprachräumen, mit dem deutschsprachigen, französischsprachigen und so weiter. Reichweite spielt für Umsatz im Netz eine Rolle. Das heißt, wie viele Leser ich erreiche, spielt sowohl für meinen Werbeumsatz im Netz eine Rolle, wie auch für die möglichen Leser, die wenigen kleinen Leser, die bereit sind, für irgendetwas Geld auszugeben. Je mehr Reichweite ich habe, je mehr Umsatz. Darf ich mal zu Ende reden? So. Warum wird im Moment so wahnsinnig stark in mediale Startups in Amerika investiert? Weil eine ganze Reihe von Finanziers Chancen sehen in diesem Bereich. In Deutschland sehen Sie alle möglichen Leute, die sich aus dem klassischen journalistischen Geschäft ein Stückchen zurückziehen. Wir sehen eine Leidenschaft bei einigen Verlegern, was den Journalismus angeht. Also bei uns ist das ein bisschen anders. Und wir haben auch jetzt in die nächsten Jahre geguckt, wahrscheinlich als Verlage nicht das Geld und die Mittel zur Verfügung, um in einer so investitionsstarken Zeit, wie wir jetzt sind, wir müssen ständig neue Apps, alles, neue Software, dies und das, das zu instrumentalisieren, auszunutzen, umzusetzen, wie es Leute auf dem, also Unternehmen auf dem angelsächsischen und natürlich auf dem chinesischen Markt, den wir nur alle nicht zur Kenntnis nehmen, weil wir es nicht verstehen, haben. Das ist ein Riesenproblem.
Herr Mayer, wie ist die Problemskizze bei Ringier? Der Verleger selbst. Einmal die Frage, erst die Frage, dann die Antwort. Ich meine, obwohl die Antwort sicherlich besser ist. Nee, weil auffällig war, dass der Chef von Ringier, der Besitzer, ja immer extrem kritisch über das Netz hergezogen ist. Ich erinnere in Media und anderen Diensten dort ziemlich robuste Artikel. Sind Sie auch tangiert von journalistischen Angeboten jetzt von den Internetkonzernen und von den Anbietern in diesem Bereich oder juckt Sie das nicht?
Nein, wir sind ganz stark orientiert, eigentlich wie Springer. Nur, dass wir die Printmedien noch haben. Springer hat sie nicht mehr, weil die waren nicht Nummer 1 im Markt. Bei uns ist praktisch jeder Titel Nummer 1 im Markt. Und das ist eigentlich der Leuchtturm für das, was wir dann online tun. Aber ich wollte eben vorhin ganz etwas mir Wichtiges sagen. Ich habe verhindert, dass wir bei uns vom Content reden. Damit beginnt schon die Abschaffung des Journalismus. Wir übernehmen das ganze Gequatsche dieser Marketingabteilungen, dieser neuen Medienwelt. Wir übernehmen das und reden drin und ergehen uns darin in Dramatisierungen sondergleichen. Anstatt von unserem Metier zu reden, von unserem Handwerk, vom journalistischen Handwerk, das machen wir bei uns. Es gibt sogar einen publizistischen Ausschuss, da wird nur darüber diskutiert. Es ist praktisch wie eine Konzernleitung, die zwar nicht entscheidet, aber empfiehlt, und da wird nur über Inhalte, nicht Content, Inhalte geredet. Aber wir haben die Newsrooms, wir haben das alles, wir haben uns die Kleininserate gekauft, die wir nie hatten, mit Scout, wir haben Joint Venture mit Springer, Springer hat einen Teil gekauft, also da sind wir ja geradezu verschwägert. Und wir machen das auch, aber das ganz Wesentliche ist, dass wir beim Journalismus bleiben und darüber reden, was ist das, und nicht auf alles aufspringen. Sie haben gesagt, es werden demnächst die Artikel durch Maschinen geschrieben. Ja. Wissen Sie, es gibt ja nichts mehr, was wir Journalisten auch noch glauben. Wir glauben zum Beispiel, dass es den DVD-Drucker gibt. Ich habe festgestellt, es war so ein Boom, der DVD-Drucker kommt, was der alles ausdruckt, am Schluss ein Auto. Interessant, was kein Journalist gesagt hat, 3D, was muss ich in den 3D, Drucker...
Sie meinen 3D. Sie
haben 3D, ja, 3D-Drucker. Kein Journalist hat gefragt, was muss ich reintun, damit das rauskommt. Und ich kann Ihnen das erklären, ich habe vor 25 Jahren durch einen Freund eine Nudelmaschine gekriegt. Und ich habe gesagt, das ist toll, da kommen die schönsten, das waren Italiener von Alessio oder irgendwas, so schöne Nudeln raus. Ich kann Ihnen vorstellen, ich habe es weggeworfen, weil das Theater nur, was ich reintun musste, damit das rauskommt. Wir glauben alles. Wir haben die Google-Brille. Wir wollten übrigens schon Gesetze erlassen, weil ich will ja nicht fotografiert werden im Adnan, wenn mich einer anguckt. Das will ich nicht, zumal nicht mit welcher Begleitung ich bin. Irgendwie erledigen sich in dieser Kita-Zeit auch viele Dinge. Okay. Und darum mache ich der Politik auch keinen Vorwurf. Übrigens, die Politik geht nicht. Es gibt Sozialdemokraten und es gab ja mal Piraten, nicht? Ja, also, das gab es.
Als Schweizer haben Sie eh ein ganz anderes, okay. so selbstbewusst wie Sie hier als normaler Schweizer ist in Deutschland kein Politiker. Also das
okay, immerhin. Ja, jetzt können Sie aber dieses Kompliment wird weitergeben, wenn Sie jetzt eine Frage haben oder was vertiefen möchten von einzelnen Diskutanten oder was kommentieren wollen, dann können Sie das tun. Sagen Sie kurz Ihren Namen und stellen Sie Ihre Frage. Der Kollege bringt Ihnen ein Mikrofon, was dann Ihre Stimme verstärkt.
Weil ich bin sehr geschichtsinteressiert und ich fühle mich jetzt so ein bisschen, wie sich wahrscheinlich 1870 die Menschen gefühlt haben bei einer Kutscherversammlung, die über den Eisenbahnbau diskutiert haben. Beim Eisenbahnbau haben die Bauern gesagt, der Zug schadet den Kühen. Die Doktoren haben darüber gewettert, dass die Geschwindigkeit so hoch wäre und Gehirnschäden verursachen würden. Hier haben wir einmal den Vertreter desjenigen aus der Schweiz, der eher regulieren will, ein Zurück, weil ich glaube, ein Zurück wird es niemals geben. Es wird nur ein Vorangehen. Und das alles, was kommen wird, werden wir sowieso nicht begreifen und schon gar nicht in Gesetze packen können, weil der Zug der Zeit in diesem Sinne viel zu schnell ist. Okay. Was mich viel bedenklicher stimmt, ist die Marktmacht der USA und auch Chinas und dass wir in Deutschland überhaupt gar keine Schlüsseltechnologien mehr besitzen, dass wir diese ganzen Gesellschaften bei uns nicht beheimatet haben, sondern dass die 5 größten Internetunternehmen zigfach so wertvoll sind wie unsere 30 DAX-Unternehmen, wo immerhin Allianz, Daimler und andere Gesellschaften inkludiert sind. Und wir sollten aufhören zu jammern, Bedenken zu tragen, sondern mal uns fragen, wie wir als Gesellschaft aufbrechen wollen in ein neues Zeitalter.
Danke. Ich sehe keine, langsam, wir sammeln noch, aber Sie kommen dran, einfach nur merken. Die Dame hat eine kurze Frage in aller Präzision.
Sabine Grund, mich interessiert von Google, warum meine Freunde in USA bei Google.com viel bessere Ergebnisse kriegen als ich bei Google.de. Und jedes Mal, wenn ich auf Google.com wechsle, dreht mich das zurück auf Google.de. Ich komme also einfach an einen Teil von Google nicht ran. Okay. Und mich interessiert von der Politik, wie sie irgendwas regulieren wollen, solange der BND selber inständig bittet, wir sind auf die Amerikaner angewiesen und wir können denen nicht ständig Knüppel zwischen die Beine werfen und sei es nur verbal. Also was ist da überhaupt zu machen? Gut. Ist doch eine Rede um des Kaisers Bart, oder?
Das ist eine einfache Servicefrage, die gleich beantwortet wird. Auch Sie bitte kurz.
Ich hätte mal einen Verbesserungsvorschlag. Wäre das nicht besser, das gesamte Wirtschaftssystem ohne Geld funktionieren zu lassen, okay, auf freiwillige Arbeit?
Genau, mit Muscheln. Okay, also da gibt es nachher ein Auditorium mit Lauer, der macht eine Exkursion, genau, wo das beantwortet wird.
Wenn die Leute freiwillig arbeiten, werden die wesentlich bessere Arbeitsleistung zeigen, als wie mit einem Geldsystem. Man könnte übers Internet anbieten, zum Beispiel als Pilotprojekt Berlin, im Fernsehen wurde das ausgestrahlt als Werbung. Hören Sie zu, was möchten Sie als Konsument haben? Okay. Sind Sie für Freiheit von Drogen? Wollen Sie, würden Sie ohne Geld eine andere Arbeit machen?
Message delivered, sollte, alles angekommen.
Genau.
Danke.
Wenn Sie das mal nachfragen.
Es ist registriert, er macht nachher ein eigenes Auditorium. So, weiter, gibt es noch andere Meldungen? Nein, gut, dann würde ich sagen,
war noch eine Frage.
Entschuldigung, ich habe Sie übersehen.
Konnten Sie nicht sehen.
Ja, war verdeckt.
Sicht der Achse.
Ja, ich versuche es etwas konkreter. Also ein Teil der Befürchtungen, die gegenüber Google gehegt werden, beruht ja darauf, dass man allgemein sagt, man weiß nicht, wie die Suchergebnisse zustande kommen, wie die Algorithmen zustande kommen, auf denen sie beruhen. Das hat der Vertreter von Google relativ kurz gekontert, indem er gesagt hat, die Algorithmen werden ja gerade veröffentlicht, sie sind im Grunde transparent. Und das ist auch mehr oder weniger so stehen geblieben. Da würde mich auch von Frau Kurz vielleicht interessieren, was ist dran und wie weit ist diese Transparenz tatsächlich im Ansatz befriedigend oder was fehlt da eigentlich?
Vielen Dank. Okay, vielleicht kommt man für Sie die einfache Amerika-Frage, damit wir mal ein bisschen Wellness hier reinkriegen. Genau. Bitte.
ist ein bisschen schwierig, global galaktisch darauf zu antworten, warum die Google.com-Ergebnisse besser sein sollten als die Google.de-Ergebnisse. Ich bezweifle es grundsätzlich, weil beide Seiten letztlich auf denselben Algorithmen beruhen und die besten Ergebnisse und relevantesten Ergebnisse für den jeweiligen regionalen Abfrageort letztlich herstellen sollen. Insofern, ich glaube nicht, dass es da Unterschiede gibt, die zu anderen Ergebnissen führen. Möglicherweise ist es eine subjektive Zufriedenheit mit Ergebnissen, aber da würde mir tatsächlich dann die Antwort ausgehen. Warum wir eine Google.com-Redirektion auf google.de haben, hat viele Gründe. Ich kann Ihnen mal einen relativ aktuellen nennen, hat natürlich auch regulatorische Gründe. Denn wir leben in Deutschland in einem anderen Rechtskreis als in anderen Ländern, als .com für die USA. Und wir haben zum Beispiel das Urteil zum Recht auf Vergessen in der Luft. Und da gibt es eine sehr lebhafte Diskussion darüber, ob wir das Recht auf Vergessen in seiner Auswirkung auf alle Domains weltweit ausdehnen sollten, also aus dem europäischen Rechtswirkungskreis heraus. Und das ist tatsächlich mehrheitlich auch so abgelehnt worden, weil wir sagen können, wir haben einen Großteil der Nutzer, die aus Deutschland Abfragen machen, auch im deutschen Raum und können tatsächlich in der deutschen Seite auch so anzeigen, wie der Rechtsraum das hier erfordert. Das ist noch relevanter bei beispielsweise Nazi-Inhalten, die wir auch aufgrund der Gesetzeslage hier entfernen müssen. Okay. Und das macht die Sache dann etwas sehr genauer.
Okay, da fügt sich die Kompetenzfrage nochmal an, die gestellt worden ist. Wie schaut es aus mit der Transparenz Algorithmen? Was der Herr wissen wollte von Ihnen?
Ich denke, was man sehr klar beobachten kann, ist, also man könnte der Fall physisch merken, dieses Unbehagen. Darauf hat der Konzern natürlich international und besonders in Mitteleuropa reagiert. Ich denke, diese Transparenz, die dort in Teilen gezeigt wird, die hat damit zu tun, dass man ein Imageproblem einfach versucht zu handhaben. Dazu gehört auch die Information, die teils technisch detailliertere Informationen als früher, zu der Frage, ich will nicht immer den Google-Algorithmus nennen, weil es den nicht gibt. Ihr Ergebnis, was Sie erhalten, auf die Frage, die Sie möglichst konkret stellen, ist natürlich ein anderes als das, was ich erhalte. Es gibt ja nicht den, es gibt ja eigentlich sehr viele, weil die Antwort eben individualisiert ist. Jedenfalls, wenn man das zulässt als suchender Mann. Also es gibt insofern schon den Algorithmus, aber man merkt von der technischen Seite schon, dass es mehr Informationen gibt. Es hat aber natürlich auch seine Gründe. Die Forderungen sind ja auch lange herangetragen worden. Das ist so ein bisschen so wie so ein Tic-Tac-Toe-Spiel. Interessiert den Konzern aber auch nur so weit, wie Märkte wegbrechen können. Die Furcht ist nicht so allzu groß. Man geht da halt ein bisschen drauf zu, ist auch okay. Ein Unternehmen ist ja kein Gemeinwohlverein, sondern es hat Shareholder, es hat Profitinteressen. Okay. Wir haben nur kein Gegengewicht mehr. Ja. Denn ich darf daran erinnern, die Bundeskanzlerin hat letzte Woche ehrlich gesagt hat mir die Kinder darunter geklappt, eine absolute Big Data Verheißungsrede gehalten. Sie hat ihren Wahlbürgern gesagt, hören Sie doch mal auf, Daten immer als Bedrohung zu sehen. Big Data ist unsere Chance, so ungefähr, wie Sie auch gesagt haben. Da müssen wir mal die ganzen Innovationsverhinderer, die müssen wir mal. Daher weht der Zeitgeistwind. Okay. Und die Reaktionen in Bezug auf die Informationen sind aus meiner Sicht sehr klar zu beobachten. Die öffentliche Meinung und die Kritik, da reagiert natürlich im Konzern, weil Europa ist ein großer Markt, aber auch nur deshalb.
Mhm. Frank Ameyer zu diesem Verheißung.
Ich möchte eine Antwort geben. Sie können etwas, ich will nichts nach, das ist ganz wichtig, ich will nicht nach rückwärts. Ich kann ja reden, können Sie hören. Ich will nicht nach rückwärts, ich will etwas, was nach vorwärts geht, steuern. Ja. Und ich will nicht, dass es gesteuert wird für mich von der Unternehmung. Ich will es steuern als Bürger. Mit Ihnen sind ja auch eine. Citoyen, nicht Bourgeois. Das ist ein Unterschied. Das ist vielleicht zwischen Schweiz und Deutschland. Großer Unterschied. Ja. Also das ist das ganz Wesentliche. Und wenn Sie Europa ansprechen, ich verstehe etwas nicht. Natürlich verstehen Schweizer grundsätzlich nichts von Europa, aber ich bin ja exiliert, ich lebe ja da. Also, ich verstehe nicht, wie man diesen Wirtschaftsraum, der mächtigste ist der Welt, im Moment, wenn ich Ihnen die Frage stellen würde, würden Sie alle falsch antworten. Wer finanziert im Moment die amerikanische und die englische Schuldenwirtschaft? Es ist Festland Europa. Es ist unglaublich, dieser Wirtschaftsraum. Es ist auch der einzige Raum, der das erste supranationale Regulierungsgesetz machen wird. Also Europa ist der Ort, wo sich die Dinge entscheiden werden für diese amerikanischen Firmen und meinetwegen auch noch die chinesischen, an die ich gar nicht glaube. Aber da wird es sich entscheiden. Europa hat es in der Hand.
Okay. Herr Lauer, war das, was Sie auch sagen wollten zu der Kernfrage, oder haben Sie was Wichtiges?
Ich habe natürlich grundsätzlich nur komplett unwichtige Sachen, aber ich wollte noch mal was zu der Eisenbahn sagen. Das fand ich nämlich gut, weil der Vergleich kommt ja oft, dass man sagt, ja Mensch, stellt euch nicht so an, industrielle Revolution gab es ja schon ein paar Mal, gibt es ein bisschen kreative Zerstörung, fertig ist der Lack. Das Gute zum Beispiel an dem Automobil war ja, wenn Sie Kutschenbauer waren, dann hatten Sie ja irgendwie ein Verständnis davon, wie man Karosserien irgendwie baut. Das heißt, wenn Sie arbeitslos geworden sind durchs Auto, konnten Sie noch zur Autofirma hingehen und möglicherweise ein bisschen was von Ihrem Wissen retten. Wenn der durch, sage ich mal, Fortschritte in der Landwirtschaft, die Leute auf einmal in die Stadt gehen konnten, gab es da genug Fabrikanten, die gesagt haben, super gut, Heimarbeit, hier hast du die Spindel, mach mal ein bisschen Wolle. So, das Problem ist, dass so eine Firma wie Facebook, wie Google, ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter haben sie weltweit? 20.000, 40.000? Wie bitte?
Ein paar mehr, ja.
Ein paar mehr, sagen Sie doch.
Kennen Sie die Zahl nicht?
Nein, mir geht es nur wirklich darum zu sagen, wie viele Leute da arbeiten. Es sind unter 100.000.
Es sind unter 100.000, genau.
Also das ist der Punkt. Es werden in diesem neuen Kapitalismus einfach nicht genug neue Jobs geschaffen. So. Und was wegbricht, ist die Mittelschicht. Also ich habe ja zum Glück nur Abitur. Was ich mir echt furchtbar vorstelle, ist in dieser Zeit, du fängst ein 5-jähriges Studium an und am Ende der 5 Jahre wurde irgendeine Maschine oder irgendeine Software geschrieben, die deinen Beruf komplett überflüssig macht. Und das werden wir sehen. Das werden wir massenhaft sehen. Constanze Kurz und Frank Rieger haben ein super Buch drüber geschrieben. Der Punkt ist, und deswegen bin ich ein bisschen skeptischer und deswegen bin ich an einem Punkt, wo ich sage, okay, hier müsste Gesellschaft eigentlich diesen Fortschritt demokratisch regulieren. Es werden nämlich für eine Menge von Menschen eben keine neuen Jobs entstehen, sondern was wir ja jetzt schon sehen ist, wir haben so eine sogenannte Sharing Economy, das ist meiner Meinung nach ein Euphemismus, wo dir aber im Grunde genommen gesagt wird, ja, warum vermietest du denn deine Wohnung am Wochenende nicht, wenn du da bist, über Airbnb? Warum vermietest du denn dein Auto nicht über irgend so ein Carsharing-Dings? Warum bietest du denn nicht diesen und jenen Lebensbereich auch noch als Dienstleistung an? Und dann steht da irgend so ein neues Unternehmen mit einer Fantasiebewertung da und ist dann da der neue Middleman. Und ich glaube, das hat so niemand gesehen. Und das macht mich aber sehr skeptisch, okay, weil da halt eben keine neuen, also qualitativ hochwertigen Jobs. Okay,
vielen Dank. Herr Albig, Sie wollten auch diese politische Frage mit der Lokomotive nochmal politisch aufgreifen, kurz.
Also ich sehe das Bild und die Diskussion zeigt ja, dass es genau so ist, dass wir Verlage haben, Zeitungen haben, die sagen, wir wehren uns gegen eine solche Veränderung von Märkten. Darauf kommt es am Ende auch gar nicht an. Es kommt, darauf gibt es auch in der Zukunft in dieser Gesellschaft so etwas wie eine vierte Macht. Haben wir auch weiterhin einen unabhängigen, starken Journalismus mit Journalistinnen und Journalisten, die Kontrolle ausüben können? Und das ist eine Frage, die sich weniger, ehrlich gesagt, an was auch immer Politik sein mag, Politik richtet, sondern am Ende an uns als Gesellschaft. Sind wir noch bereit, den Preis dafür zu bezahlen, dass es so etwas gibt? Denn das ist am Ende das, was wir gerade erleben. Sagen wir mal, so Menschen, die ihr ganzes Medienverhalten langsam schleichend verändern und sagen, sich dann gewöhnen, ich kann das kostenlos erwerben. Die sorgen dafür, dass sie dem die Basis entziehen. Und die sind an einem Werbemarkt, die sind an einem Markt von Konsumenten. Und wenn wir irgendwann die Entscheidung treffen als Gesellschaft, das geht auch so, werden wir irgendwann erleben, dass wir tolle Journalisten nicht mehr haben. Und das ist ein fundamentaler Unterschied zu der Zeit, weil da etwas wegbricht, was ich nicht einfach wieder aufbauen kann. Aber weder durch Regulierung noch durch sonst irgendwelche klugen Entscheidungen aufzufangen, sondern das ist etwas, was Gesellschaften in ihrer Unabhängigkeit, das kann ich am besten vielleicht noch in Schule, indem ich deutlich mache, welche Bedeutung hat das für das Funktionieren, das unabhängige Beobachter, ob die dann auf digitalen Medien oder auf Printmedien oder im Radio Politik und Gesellschaft beobachten. Das ist ehrlich gesagt ziemlich egal. Nur ich brauche diese Leute. Und wenn es irgendwann nur noch Maschinen sind, da haben wir verloren. Wenn es nur der Algorithmus ist, der Daten zusammenfasst und eine Bewertung, eine mathematische gibt von Politik, da haben wir verloren. Und das ist etwas, was wir schon mitnehmen sollten. Wollen wir das wirklich? Und wie verhalten wir uns eigentlich tatsächlich? Mhm. Und dass wir die Missbräuche im Bereich von Nachrichtendiensten als Beleg dafür nehmen, dass Politik unfähig ist, ist falsch. Ist in dem Bereich unfähig, in dem Bereich einfach falsche Politik. Aber das können und müssen wir besser machen. Und es gibt immer auch Politik, die das entsprechend machen kann. Politik kann all das regeln. Politik kann überall so ein Unternehmen an die Kandare nehmen. Es kann medienregulierend sein. Es kann, das Einzige, was nicht kann, ihr Konsumverhalten verändern. Das können nur Sie. Was Politik nicht kann, ist automatisch die Mehrheit dafür organisieren. Also wenn ich mit all meinen guten Ideen in einem Europa der 28 nicht die Mehrheit habe, wenn ich in Deutschland mit 16 nicht die Mehrheit habe, dann stellen wir halt fest, das liegt nicht daran, dass Politik unfähig ist, sondern dass ich nicht genügend dafür gewonnen habe, die es so sehen wie ich. Und das ist etwas völlig anderes, als die Kritik, dass Politik zu blöd sei.
Ja. Aber Politik hat schon die Aufgabe, die entsprechenden wichtigen Fragen zuzuspitzen, zu formatieren und zur Diskussion zu stellen. Und beim Lautlosen.
Aber offensichtlich gibt die Kanzlerin eine andere Antwort.
Ja, also und nicht, weil und die Opposition, nicht, die in der großen Koalition ist, scheint ja in diesem Kleidzug sich recht wohl zu fühlen. Das ist den Eindruck, kann man ja auch haben, insgesamt bei der Diskussion. Aber wir haben noch Zeit für die Sahnehaube zum Schluss und zuerst für Herrn Kottmann. Jeder soll eigentlich nur sein wichtigstes Momentum erzählen. Was Sie bezogen auf die Regulierung und unsere Debatte heute Abend als wichtigstes persönliches Projekt sehen. Was liegt Ihnen wirklich am Herzen, was Sie politisch gestalten möchten, Herr Kottmann, bezogen auf die Regulierung und auf die Gestaltung der Internetpolitik und der Onlinepolitik? Eine einzige Idee, die Kernidee.
Ja, die Kernidee, die ist eigentlich Teil meiner Aufgabe auch für dieses Unternehmen, ist eine Sachlichkeit der Debatte und eine Vollkenntnis der Fakten, soweit dies möglich ist, herzustellen. Ich glaube, nur dann werden wir eine vernünftige politische Debatte über die Zukunft fragen.
Also kritischer Rationalismus. Herr Mayer, was sagt der Schweizer? Was ist der Kernwunsch, was man morgens hat, wenn man aufsteht und was wirklich
trägt? Dass wir dem Wunsch nach Sachlichkeit dass wir diesen Wunsch nicht respektieren. Das ist ein Scheinwunsch. Das ist ein, immer wenn es unpolitisch werden soll, das haben wir auch intus, dann muss es sachlich sein. Damit disqualifiziere ich jeden, der zum Beispiel wie ich ein süditalienisches Temperament hat. Okay. Darum bin ich völlig gegen diesen Wunsch.
Wunderbar. Frau Kurz, was bewegt Sie wirklich ganz persönlich bei den vielen Texten, die Sie schreiben in der FAZ? Was bleibt am Ende übrig als Wichtigstes?
Ich fürchte, wenn ich mir das überlege, wird es wohl so sein, dass für mich das Wichtigste wäre, mit welchen Zielen man versucht, Politik zu machen, ob man es schafft. Das ist nochmal eine andere Frage. Ich weiß, dass das im Alltag schwer durchzusetzen ist, aber für mich wäre, da glaube ich, die wichtigste Frage, mit welchem Ziel. Und mein Eindruck ist nicht, dass diese Gemeinwohlorientierung derzeit gerade der Zeitgeist unter Politikern ist. Fürchte ich.
Herr Blumenkron, haben Sie einen politischen Traum, den Sie gestaltet, umgesetzt wissen wollen?
Wenn medialer Traum ein politischer Traum ist, dann habe ich den Traum, dass es uns nach wie vor gelingt und möglicherweise sogar noch besser gelingt, Inseln der Glaubwürdigkeit zu erhalten, auszubauen, die Ihnen die Möglichkeiten gibt, sich so zu informieren, dass Sie die richtigen Entscheidungen treffen.
What makes you move, Mr. Lauer?
Ja, ich antworte auf Deutsch. Vielen Dank für die Frage. Na, was mich tatsächlich bewirkt, ich fand ich weiß, kurz, aber Sie wissen, dass ich es auch nicht kann.
Nee, Sie können kurz.
Wenn das mit der Religion stimmt und Google und dem allen mit Gott und dieses religiöse Moment, dann wünsche ich mir einfach, dass wir da tatsächlich sowas wie eine Aufklärung und einen emanzipierten Umgang und eine breitere Diskussion damit hinbekommen, damit es eben nicht immer nur so eine Diskussion in der Höhle bei Kerzenschein ist.
Okay, ja. Gut. Herr Albig, gibt es auch was Sie noch bewegt als Politiker?
Ja, dass ich nicht eines Tages in einer Welt bin, wo ich die Programmierer des Algorithmus darum höflich bitten muss, dass ich Meinungsvielfalt bekomme, sondern dass ich das demokratisch sicherstelle.
Vielen Dank. Ja, vielen Dank an alle Diskussionsbeteiligten. Ja. Vielen Dank an Sie.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich hoffe, dass Sie auch selbst sozusagen mit Gewinn das Ganze betrachtet haben. Sie können das jetzt noch vertiefen, wie immer, bei diesem wunderbaren Wein und natürlich bei einer Rentiersuppe mit Preiselbeerschaum. Das ist wirklich empfehlenswert. Ja, sehr rheinland-pfälzisch. Das ist so ein bisschen von der Wartekante. Ich danke allen Beteiligten, die das hier ermöglicht haben. Auch Herrn Brink, der mitgearbeitet hat bei der Vorbereitung, und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und die Vermehrung Ihrer Einsichten.